Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 621. Heute mit euren Fragen, unseren Antworten, what the FAQ. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Ja, wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, man sieht es im Hintergrund nicht so sehr. Ich habe es nicht geschafft aufzuräumen, weil ich bis eben noch vergessen habe, dass wir mit Video aufnehmen. Konnten wir schnell doch statt nackt aufzunehmen ein Hemd anziehen.
Du hast auch eine kurze Hose an, das sieht man. Man denkt, du bist total seriös mit deinem Hemd, aber du hast eine kurze Hose, um das direkt mal zu spoilern.
Das stimmt gar nicht, ich habe gar keine Hose an.
Ja, genau. Also bei mir ist es im Hintergrund genauso unordentlich, weil ich ziehe demnächst um. Also von daher ist das alles ein wenig abenteuerlich. Heute nichtsdestotrotz könnt ihr uns bei YouTube sehen. Ihr könnt es aber auch ganz normal bei Spotify, iTunes und auf allen anderen Kanälen natürlich auch hören. Und ihr wisst, wenn ihr auch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, gibt es natürlich auch die Supporter-Inhalte. Aber lieber Shaggy, ich würde sagen, wir reden hier gar nicht groß um den heißen Brei herum, sondern wir legen gleich los, weil es gab wieder jede Menge Fragen zu WWE, AEW, Wrestling im Allgemeinen und so weiter und so fort. Wir starten mit einer Frage aus dem aktuellen Geschehen, nämlich da hat uns der Jona gefragt per Discord. Nach WrestleMania haben viele, ich auch, geglaubt, Drew McIntyre holt in Glasgow die World Heavyweight Championship. Die Fehde mit CM Punk läuft aber aktuell so gut und benötigt eigentlich erstmal gar keinen Titel. Glaubt ihr, man gibt McIntyre zu Hause trotzdem den Belt oder wird das weiter aufgeschoben?
Das ist eine gute Frage, weil ich eigentlich auch sicher war bis vor zwei Wochen, dass wahrscheinlich Drew McIntyre sich den Gürtel holen wird in Glasgow. Auch wenn es für Damian Priest sicherlich nicht so gut ist nach seinem kurzen, dann auch nicht so tollen Run als Champion. Aber ich bin mittlerweile auch komplett anderer Meinung. Ich glaube, dass wir in Glasgow, also ist ja jetzt nur eine Mutmaßung, aber CM Punk sehen werden. Um den wurde es ruhig in den letzten Wochen und der wird sich mal ein ordentliches Buh-Konzert abholen, wenn er zugunsten von Damian Priest oder zu Ungunsten von Drew McIntyre eingreifen wird. Gerade wie jetzt die Geschichte auch erzählt wird mit den Wochen danach, mit Gunther oder wer auch immer dann noch folgen wird. Ich glaube, man darf und wird Damian den Titel jetzt noch nicht abnehmen. Und Drew wird man den Titel geben. Der ist sicherlich auch noch eine Stufe über Damian Priest, zumindest was das langfristige Standing angeht. Aber natürlich wäre es ein toller Moment auch für ihn und für die Fans in Glasgow, wenn er da den Titel holt. Aber ich glaube, man wird es nicht tun. Ich hoffe und würde mich freuen, CM Punk da eingreifen zu sehen.
Es wird ja auch noch spannend sein zu sehen, ob es da eventuell noch was, also wir haben ja in Richtung SummerSlam noch mehrere große Ereignisse. Wir haben jetzt erstmal Clash at the Castle vor der Brust natürlich in Schottland. Wir haben aber auch noch natürlich Money in the Bank dazwischen. Also im Juli, das ist auch noch nicht mehr allzu lange hin. Gerade in Richtung SummerSlam finde ich das auch spannend, wer da eventuell auch noch sich einen Koffer und damit den Vertrag holen könnte. Ich kann es gerade gar nicht so wirklich einschätzen, wie du schon richtig gesagt hast. Also ich glaube, da waren wir uns auch im Magazin vor einigen Wochen noch sehr einig. Ja gut, jetzt macht man das eben mit Drew McIntyre und man bläst das auf, macht Sinn. Aber wir haben natürlich jetzt mit Gunther eine neue Personalie mit dazu bekommen. Das war ja auch vor einigen Wochen noch gar nicht klar, dass der Sieger vom King of the Ring auch gleichzeitig ein Championship-Match bekommen würde beim SummerSlam. Das heißt, da hat sich der Weg ja komplett geändert, muss man sagen. Und deswegen bin ich mir da auch nicht so sicher. Und ich bin da auch ganz beim Jona. Ich bin auch der Meinung, dass Drew McIntyre gegen CM Punk nicht unbedingt einen Titel braucht, sondern da kann man tatsächlich eher mit dem Scheitern von Drew McIntyre arbeiten, vor heimischer Kulisse, was ihn dann noch mehr aufstachelt, er noch wütender wird und dann eben die Fehde noch persönlicher wird, weil CM Punk ihn ein ums andere Mal um das Gold bringt. Erst bei WrestleMania, dann noch vor heimischem Publikum. Also viel schlimmer geht's ja eigentlich gar nicht. Und dann kann sich natürlich Drew McIntyre da noch viel, viel mehr reinsteigern. Und dann kann man die Geschichte Richtung SummerSlam fahren, wenn Punk bis dahin wieder fit ist. Das muss man ja auch abwarten, wie das bis dahin geht. Und na gut, ich muss aber auch sagen, Damian Priest gegen Gunther ist zumindest zum jetzigen Zeitpunkt auch eine komische Konstellation, weil wir ja eigentlich Heel gegen Heel hätten, oder?
Ja, das ist richtig, vollkommen richtig, aber auch das wäre ja in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr so entscheidend, würde ich mal behaupten. Weil das wird ja so oder so nicht der Main Event vom SummerSlam, also der Hauptkampf, der abschließende Kampf, das wird es nicht. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass man das Match trotzdem auf irgendeine Art und Weise bringt. Weil klar, Drew McIntyre und Gunther wäre ja auch Heel gegen Heel auf der anderen Seite, aber die haben auch noch eine andere Vorgeschichte. Aber man hat ja auch schon in den letzten Wochen Konfrontationen mit Gunther und Damon Priest gehabt, Gunther und dem Judgment Day. Also das kann man auch erzählen. Ich setze mich hin auf meinen bequemen Stuhl und warte einfach ab, was kommt.
Und wo wir gerade schon so viel über SummerSlam gesprochen haben, da mal hatte der Densko auch gefragt per Discord. Wir wissen ja, 2026, zwei Nächte SummerSlam. Was sagst du dazu?
Ja, also man probiert auch hier nochmal so viel Geld wie möglich aus dem Großereignis herauszuholen. Also wirtschaftlich gesehen macht es natürlich totalen Sinn, nochmal im Sommer zu versuchen, so eine große Wrestling-Woche aufzubauen, die nicht ganz so groß sein wird wie WrestleMania, aber trotzdem etliche auch Menschen von außerhalb dann natürlich, wo wird der SummerSlam sein?
Minnesota war das, wenn ich mich
erinnere. Genau, Minnesota war es. Nach Minnesota zu holen. Also das ist auf jeden Fall schon, da wird dann noch sehr viel Wrestling drumherum sein. Und an einem Abend ohne viel Shows drumherum kommen ja natürlich auch nicht so viele Leute von außerhalb. Das wird dann schon einige andere Leute dazu bringen, glaube ich, Minnesota zu besuchen. Vielleicht zwei Abende SummerSlam mitzunehmen. Vielleicht noch NXT. Wir kennen das ja, was es dann alles möglicherweise noch um den SummerSlam herum geben wird. Also wirtschaftlich gesehen natürlich gut. Und auch, ich glaube, was vielleicht die Länge des SummerSlams angeht, insgesamt auch ganz gut. Wir wissen, wir haben WrestleMania schon mit 7 Stunden erlebt und wir sind froh, dass es dann nicht mehr so lang war. Der SummerSlam als der zweitgrößte PLE des Jahres war ja auch immer ordentlich lange. Also ich mag die Art und Weise, wie die WWE aktuell die Länge der PLEs festlegt. Und ich glaube, das würde 2 Nächte, 3 Stunden oder was es dann sein würde, 3,5 wahrscheinlich, weil es ein SummerSlam ist. Das klingt für mich cooler. Mal abwarten, ob das funktioniert. Aber ich bin eher pro. Also ich bin jetzt nicht hooked, aber ich bin auf jeden Fall unterm Strich auf jeden Fall mehr dafür, das mal auszuprobieren zumindest.
Ich bin auch für. Abgesehen davon muss man ja auch sagen, dass WWE inzwischen auch weg ist von diesem klassischen Wrestling-Promoten, sondern man ist ja inzwischen auch sowas wie ein Unterhaltungsdienstleister. Also sprich, da wird Minneapolis, Minnesota eben auch gesagt haben, Mensch, wir hätten gerne 2 Nächte, können wir da was machen in 2 Jahren? Ihr habt eine lange Zeit dafür, um das aufzubauen, euer Produkt ist gerade heiß, wir hoffen, dass es das auch noch in 2 Jahren. Wir geben euch Summe XY, damit ihr 2 Nächte veranstaltet, damit wir ein großes Ding auf die Beine stellen. Wir machen da ein ganz großes Wochenende draus, was Touristen ziehen soll und womit wir Geld verdienen wollen. Womit ihr auch Geld verdient natürlich. Und wie du schon gesagt hast, das ist ja auch die neue Entwicklung unter TKO, unter der Endeavor-Flagge, dass man eben da auch versucht, mit bereits bestehenden Marken das Maximale rauszuholen. Und wir haben es bei WrestleMania gesehen, wie viel Geld man damit verdient hat. Und man wird das einfach auch auf die nächste große Marke ausweiten. Und wir haben ja auch noch immer die Frage im Hintergrund gehabt, ne, gibt es noch weitere Shows, zum Beispiel in Saudi-Arabien, bekommen wir ein Big-Four-Five-Event in Saudi-Arabien? Da haben wir auch schon im Magazin drüber gesprochen, Shaggy, da haben wir auch gesagt, ja, ein Rumble in Saudi-Arabien halten wir beide nicht für unwahrscheinlich. Der Falls-Money hat aber dazu passend gefragt, könnte man sich vorstellen, dass die WWE in Zukunft einen der Big-Four-Events, also beispielsweise den SummerSlam, dauerhaft nach Europa gibt?
Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Also dauerhaft zumindest nicht, weil da steckt ja auch noch eine ganze Menge Geld noch dahinter. Man zahlt ja mittlerweile, um einen der Big Four auch zu bekommen, ordentlich was. Und ich weiß nicht. Klar, London ist auf jeden Fall eine Variante, aber dauerhaft kann ich mir nicht vorstellen. Mal den SummerSlam, gerade den, könnte schon sein. Oder auch, wie du es gesagt hast, in Rumble mal nach Saudi-Arabien oder wie auch immerhin. Aber
die Survivor Series nach Saudi-Arabien, ich finde, das passt.
Das würde auf jeden Fall eher passen, auch thematisch, aber sicherlich ist es vielleicht eine Nummer zu klein für die Geldtasche des Scheichs dort. Aber dauerhaft wird das nicht passieren. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es ab und an mal so sein wird, wenn das Geld stimmt, dass man einen der ganz großen Top-4-PLEs dann nach Europa mal gibt. Aber wie gesagt, das wird, wenn einmalige, zweimalige Geschichten sein, aber hier zu sagen, der SummerSlam wird jetzt jedes Jahr in Europa sein, das ist unrealistisch, weil wo soll es denn dann auch sein? Weil außer London, die ja schon mal gesagt haben, sie würden auch ein bisschen was ausgeben, welche Stadt gibt denn dann noch so viel Geld dann aus im Vergleich zu Städten in Nordamerika? Also ich glaube, auf Dauer wird das nicht passieren.
Ich denke das genauso. Also derzeit sehe ich noch nicht mal, ob wir überhaupt ein Big Four Event hier bekommen. Ich denke, dass sowas wie jetzt die kleineren PLEs, wir haben es jetzt mit dem Bash in Berlin demnächst gesehen, wir haben es mit Backlash gesehen. Und ich glaube, dass sowas realistischer ist, als hier dauerhaft ein Big Four oder Five Event in Europa stattfinden zu lassen. Ich meine, wir hatten Money in the Bank schon in London, das hat gut gezogen, aber dauerhaft halte ich das für schwierig, eben gerade aufgrund dieser Gewinnmaximierungsstrategie, die eben TKO fährt. Man wird da sich da nicht lange binden, es sei denn, es ist wirklich ein ganz, ganz großer Deal, den man hier an Land zieht und da ist eine Stadt vielleicht mit einem großen Sponsor bereit, wirklich die Millionen auf den Tisch zu legen und dann eben sich auch über mehrere Jahre daran zu binden. Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage sehe ich das aber nicht kommen. Ich fände es natürlich cool, aber ich glaube da nicht so wirklich dran. Machen wir noch weiter ein bisschen mit dem aktuellen WWE-Produkt. Es gibt viele Fragen zum Storytelling, das finde ich ganz interessant. Also es gibt viele, die so sich Gedanken darüber machen, wie Storytelling funktioniert und wie sich das hier weiterentwickelt hat. Das ging dann von einer Frage vom Stefan, der hat erstmal gefragt, wird WWE wieder mehr Wert auf Storytelling legen nach dem King and Queen of the Ring und dann auch wieder anziehen oder bleibt es so bis zum SummerSlam? Shaggy, da kommen wir jetzt mal, die Frage ist schon 2-3 Wochen alt natürlich. Können wir jetzt mal drauf eingehen? Wie hat sich das Storytelling bei WWE für dich entwickelt in den vergangenen Wochen seit dem King and Queen of the Ring?
Na, ich meine, Storytelling ist ja immer noch vorhanden und auch genau auf die gleiche Art und Weise, wie es vorher gemacht wurde, auf eine sehr langsame Art und Weise. Aber was da auf der anderen Seite auch gut ist. Also klar, man weiß auch, was einen so grob erwartet. Man weiß natürlich nicht, wie es am Ende ausgeht oder wohin es dann letzten Endes führt. Aber die Geschichten werden sehr langsam erzählt. Was ja im Grunde ein bisschen auch so war wie Anfang der 90er, als man noch 4 Pay-Per-Views hatte. Da wurden die Geschichten auch langsam erzählt, weil es ja in einem Pay-Per-View mündet. So ist es jetzt so, dass nicht jede Geschichte direkt beim nächsten PLE beendet wird, sondern auch teilweise weitergeführt. Natürlich kann das auch zäh rüberkommen, aber der Erfolg gibt der WWE noch immer recht. Und der Grund, warum es aktuell wahrscheinlich ein bisschen langweiliger ist als vielleicht vor WrestleMania, ist einfach, dass die Star-Power nicht mehr so groß ist, dass WrestleMania natürlich der Event des Jahres ist, worauf man dann auch noch hinarbeitet und da mehrere Geschichten kulminieren normalerweise. Man erzählt jetzt einfach von Woche zu Woche eine Geschichte weiter und fast jede Fehde, jede Geschichte, jede Wrestler, die zumindest im TV auftreten, haben ja auch eine Geschichte. Also Storytelling ist absolut in Ordnung, aber natürlich ist der Reiz dadurch, dass man jetzt vielleicht erneut AJ Styles vielleicht sieht in World Title Picture bei SmackDown, in der genau der gleichen Geschichte übrigens, die Mark Henry vor vielen, vielen Jahren schon mal erlebt hatte, oder falls wir uns erinnern, oder auch jetzt, wie wir gerade gesagt haben, Drew McIntyre und auch Damian Priest, Gunther und wer da auch immer zukünftig noch ins World Title Geschehen kommt, das wird ja auch langsam erzählt, aber auch schon über den PLD hinaus, was ich auch ganz gut finde. Und also ich finde schon, dass das Storytelling absolut in Ordnung ist und sich auch nichts von dem Storytelling vor WrestleMania irgendwie verstecken muss, außer dass die Star Power nicht mehr so groß ist, außer dass man auch nicht mehr mit so vielen Überraschungen gesegnet ist, wie das in The Rock jede Woche da ist. Wir haben etliche Stars, sind aktuell einfach nicht oder kaum im TV zu sehen, die man, Roman Reigns fehlt natürlich, und Seth Rollins, der ist weiter weg. Also die Geschichte wird immer noch weiter erzählt, aber es fehlen natürlich die größeren Namen im Moment und dadurch wirkt es auch kleiner, finde ich.
Ja, man ist ja auch momentan in so einer Post-WrestleMania-Phase, das muss man auch sagen. Es ist nach WrestleMania hast du oft so ein Loch, das ist mal einfach so. Und wie du schon gesagt hast, es sind auch einfach jetzt einige Leute nicht dabei, sei es jetzt, weil sie verletzt sind, sei es, weil sie Verträge ausgelaufen sind. Du hast Namen wie Roman Reigns angesprochen, The Rock ist nicht dabei, der hat sich noch einmal gezeigt, hat gesagt, ja, hier irgendwann mal, ne? Komm, wir tauschen mal Belts, mein Freund. Ja. Seth Rollins habe ich gerade eben schon angesprochen. Becky Lynch ist jetzt erstmal raus mit ausgelaufenem Vertrag. Da hieß es ja auch, dass sie erstmal eine Auszeit nehmen möchte. Ich rechne da übrigens, bevor da die Frage kommt, ich rechne nicht damit, dass sie zur AEW geht, allein weil Seth Rollins bei WWE ist. Die beiden haben ein Kind. Wie willst du eine Familie aufrechterhalten, wenn du quasi in 2 Promotions arbeitest? Das halte ich für was nicht funktionieren wird. Ansonsten, Rhea Ripley, finde ich, fehlt auch ganz massiv. Die schwebt zwar noch so als so Faktotum irgendwo damit rum, natürlich innerhalb der Dominic Mysterio Liv Morgan Geschichte, aber die fehlt auch in ihrer Präsenz natürlich massiv, genauso wie Roman Reigns fehlt. Aber ich finde, man macht es ganz clever, indem man hier die fehlenden Stars auch in die Geschichten einbaut und man weiß genau, wenn die dann wieder zurückkommen, dann ist es gleich was Großes. Also wenn jetzt ein Roman Reigns zurückkommt, wissen wir, dann wird bei SmackDown die Bloodline explodieren. Wenn eine Rhea Ripley zurückkommt, dann wird vielleicht der Judgment Day explodieren und eben dann auch noch Liv Morgan und Dominic Mysterio gleich mit. Also ich rechne damit, dass wenn Rhea zurückkommt, die wird das Top-Babyface sein, weil im Endeffekt ist das, was man gerade bei Raw betreibt mit der Geschichte, ist ein schleichender, noch nicht mal ein schleichender, ist eigentlich schon ein relativ schneller, großer Babyface-Turn. Wenn Rhea zurückkommt, wird es einen riesen Pop geben. Und klar sind es gerade nicht die größten Stories, aber man nutzt diese Zeit auch, wo du viele Pay-Per-Views hast. Das darf man auch nicht vergessen. Wir haben jetzt innerhalb kürzester Abfolge, quasi alle 3 Wochen, maximal 4 Wochen, haben wir Pay-Per-Views hintereinander, PLEs natürlich. Und auch da musst du halt eben gucken, wie du die Geschichten erzählst, damit du da noch Matches hast. Ich finde übrigens die Geschichte von AJ Styles und Cody gar nicht so schlecht.
Klar, nee, ist ja auch nicht schlecht. Es ist genau identisch nur mit Mark Henry, das wollte
Nein,
ich sagen.
Nein, ist es nicht. Weil Mark Henry und John Cena hatten damals nicht den großen Background, den Cody und AJ Styles haben. Der fehlt doch da komplett.
Ich habe gerade, wo wir, ich zumindest der Meinung bin, dass Geschichten kopiert werden. Was hältst du davon, wenn Rhea zurückkommt, dass wir ein Match zwischen Rhea und Liv Morgan sehen, wo die Rechte an Dominik überm Ring hängen? Was hältst du davon?
Warst du wieder zu viel auf Twitter unterwegs?
Wurde es echt bei Twitter? Okay, ich dachte, das wäre meine Idee gewesen.
Du bist der erste Mensch auf dieser Welt, der auf diese Idee gekommen ist, weißt du?
Ja, wäre aber auf jeden Fall witzig gewesen.
Es gibt, also, das ist ja auch gerade was wirklich durch die sozialen Medien geht. Es gab ja dann auch so, ich habe letztens den Tweet gelesen, wo man das Ende vom Match zwischen dem Macho Man Randy Savage und dem Ultimate Warrior von WrestleMania 7 quasi auf diese Fehde umgemünzt hat. Also Liv und Rhea treten gegeneinander an und dann kommt Dominic Mysterio am Ende und rettet dann eben wahrscheinlich, wer müsste denn da retten? Da müsste Rhea retten, theoretisch, ne? Ja. Ich finde, das ist okay. Ich fand auch den Turn von AJ Styles fand ich auch okay. Also das hat man gut gemacht. Da war genug Feuer drin. Wir nehmen den Podcast hier, um es nochmal zu sagen, vor der aktuellen SmackDown-Ausgabe auf. Da gibt es garantiert eine Fortführung von der Geschichte. Du hast den Background von den beiden. Die beiden haben sich ein geiles Match geliefert. Bei Backlash Mach's doch so weiter. Warum denn nicht?
Aber was auch auffällig ist im Moment, wo wir gerade auch bei den Geschichten sind, wir haben ja viele PLEs, die wirklich für die Wrestler, also wo die Wrestler auf die Card kommen, die aus der Gegend kommen. Gerade jetzt in Glasgow ist es extremer denn je, muss ich sagen. So viele Wrestler, britischstämmige Wrestler, ja, ja. Okay, die dann plötzlich jetzt auf der Card landen. Also jetzt final jetzt noch mit wir wissen es noch nicht, Alba Fire und vor allem Isla Dawn, die aus Glasgow kommt, die jetzt plötzlich im Tag-Team-Titelgeschehen mit drin sind. Also so viele wie noch nie. Und vielleicht ist das auch ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht die White Six oder wie auch immer sie heißen werden, jetzt auch noch vor Glasgow sehen könnten, denn Nikki Cross ist ja auch ich glaube auch aus Glasgow, oder?
Ich glaube ja, bin mir gar nicht ganz sicher. Ich hab nicht die Pässe von allen Wrestlerinnen und Wrestlern so vor mir. Aber klar, auch das wieder übrigens eine Storyline, die sich langsam aufbaut. Ne? Da werden ja auch die Botschaften dieses Mystery Wyatt Stables werden ja auch immer extremer, wenn man sich die anschaut, immer creepier, gruseliger. Also es ist jetzt nicht gerade, wir haben nicht dieses eine heiße Programm, wie wir es jetzt vor WrestleMania gehabt haben. Aber das ist auch ganz klar, weil wir allein wegen dem Terminkalender von WWE kannst du nicht dieses eine heiße Programm haben. Du musst breiter gehen. Du musst auch in der Zeit versuchen, ein paar neue Stars aufzubauen. Ich finde, das macht man gerade mit Liv Morgan ganz gut. Auch ein Braun Breaker dürfen wir da nicht vergessen, der eine große Rolle spielen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Also ich finde, das macht man schon ordentlich. Aber ist das Produkt so heiß wie vor WrestleMania? Nee. Okay. Aber es ist halt auch die Road to WrestleMania. Es wäre auch schade, wenn wir jetzt sagen würden, nee, nach WrestleMania ist schon geiler als davor. Ja,
aber eben, aber wann hatte man das schon mal, dass man jetzt parallel Backlash aufbaut, SummerSlam auch schon, weil die Matches ja auch schon stehen und auch noch Money in the Bank jetzt schon auch aufbaut, so nach und nach. Also das hatte man selten, dass man gleich 3 PLEs, 3,5 jetzt schon im Vorfeld aufbauen muss.
Ja, ganz genau. Also das ist schon ganz interessant, deswegen ich bin damit noch zufrieden, ne? Also wir sind auf jeden Fall nicht irgendwo in einem kompletten Tal gelandet, ne? Irgendwo im Nirgendwo, sondern es läuft weiter. Ist es so heiß wie vorher? Nee. Aber es ist immer noch gut schaubar über weite Strecken und man macht auf jeden Fall was. Und man hat das Gefühl, es bewegt sich auch was. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige. Also wenn wir jetzt ein paar Jahre zurückgehen, wie oft haben wir da geschimpft, oh, da wird immer nur dasselbe und ne, Roman Reigns hier, Roman Reigns da und ich habe keine Ahnung, was, wie langweilig ist das. Es tut sich ja schon ein bisschen was. Es werden neue Leute gezeigt. Wir haben jetzt auch zum Beispiel Sami Zayn, Chad Gable, die Geschichte mit der Alpha Academy, mit dem bösen Chad. Das macht man ordentlich und da macht man auch vieles richtig. Und insofern ist es vollkommen in Ordnung und deswegen bin ich damit eigentlich ganz zufrieden. Der Thomas der Zweite hat daran anschließend gefragt, wir haben ja in letzter Zeit bei WWE wieder mehr Long-Term Booking Storylines, also spricht da zum Beispiel auf die Cody-Geschichte an, beispielsweise. Und sagt dann aber auch hier bei AEW sehen wir das eher seltener, deutet dann hier auf Stings Karriereende hin. Was hindert Promotions daran, längere Storylines zu erzählen? Die Wrestler haben doch meist mehrjährige exklusive Verträge. Manche haben das, manche haben nicht. Verletzungen, klar, kannst nichts gegen machen. Aber man könnte doch auch die Geschichten entsprechend anpassen, lieber Shaggy. Wie siehst du das?
Das hat ja AEW auch am Anfang gemacht. Also das war ja, glaube ich, so, dass auch nicht nur die guten Matches, sondern auch das Hauptaugenmerk waren tolle, auch langfristig erzählte Geschichten. Und die WWE hat das eine Zeit vermissen lassen, in der Zeit, als AEW auch wirklich das ja, fast perfektioniert hat eine Zeit. Jetzt hat sich so ein bisschen gedreht. Ich glaube, das liegt nicht daran, dass man unsicher ist oder kurzfristig booken möchte. Ich glaube, das liegt vielleicht aber auch an guten Schreibern oder guten Ideen. Auf jeden Fall auch, weil es ist total wichtig. Und das war ja eigentlich immer auch das Hauptaugenmerk, irgendwie gute Geschichten lang zu erzählen. Klar, während uns in der Attitude Era wurde auch nicht jede Geschichte lang erzählt. Im Gegenteil, da gab es auch dieses Squash-Booking, wo Geschichten auch teilweise schon an zwei Abenden fertig erzählt waren. Also ich meine, WWE setzt ein bisschen darauf, weil sie ja auch eine Art, andere Art und Weise des Bookings jetzt haben. Triple H hat ja diese, wir erzählen alles langsam und vorsichtig, aber dafür auch irgendwie logisch, sehr langsam. Ich meine, NXT setzt da noch einen drauf und erzählt in Superzeitlupe manche Geschichten. Also langfristiges Booking ist nicht immer gut, aber wenn man das wirklich gut umsetzt und gute Ideen hat und das zu den Charakteren passt, weil langfristiges Booking baut auch die Charaktere auf, das muss man ja auch dazu nochmal sagen, dann funktioniert das und dann ist das für mich persönlich, und das ist eine persönliche Bemerkung, einfach das bessere Booking. Ich mag das, langfristig erzählte Geschichten. Aber wie gesagt, nicht jeder ist Fan von und nicht immer funktioniert es. Und man braucht vor allem gute Ideen und gute Schreiber dafür.
Ja, und dein Produkt muss ja auch dazu passen. Also AEW hat sich ja inzwischen auf die Fahne geschrieben, we're the best wrestle. Also sprich, man hat hier, wie man so schön sagt, das Wrestling als USP für sich entdeckt. USP, Unique Selling Point, also der Punkt innerhalb deines Programms, womit du etwas verkaufst. Und man hat sich davon einfach ein bisschen entfernt. Hat es jetzt den großen Erfolg gebracht? Man stagniert gerade, würde ich sagen. Man hatte aber eben auch gerade im vergangenen Jahr auch wirklich Probleme gehabt innerhalb des Produkts, innerhalb der Führung. Und ich glaube, man musste auch erstmal wieder auf Kurs kommen. Und jeder, der kreativ arbeitet, weiß auch, dass da, wenn es Probleme gibt, wird es immer eine große Herausforderung, noch kreativ zu arbeiten. Und oftmals ist es dann so, dass man sich dann eher so auf die einfachen Muster verlässt. Und dann geht man halt eben eher zurück, darauf zu sagen, gut, wir booken jetzt vielleicht so im Hinblick auf die nächsten 1-2 Monate, wenn es hochkommt, aber eben nicht so weit im Voraus, wie wir das woanders sehen. Ich glaube auch, dass dann Tony Khan zum Beispiel einfach heillos überfordert ist mit den Verantwortlichkeiten, die er inzwischen hat, dass AEW in bestimmten Bereichen zu schnell gewachsen ist. Könnte man das machen? Ja, aber ich glaube, dann müsste auch ein Tony Khan viel stärker noch Verantwortung aus der Hand geben.
Ganz genau.
Kann er noch nicht. Ja, also ja. Wir wissen, dass da Bryan Danielson und viele andere mit dabei sind. Und ich glaube, der große Punkt wird hoffentlich irgendwann kommen, dass Tony Khan sagt, so, Bryan Danielson, du bist jetzt nur noch Teilzeit-Wrestler, du wrestlest nur noch dann, wenn du Bock hast. Du machst jetzt das komplette Kreative. Und ich glaube, das wird einem AEW-Produkt gut tun, wenn da wirklich nur 1, 2, 3 Leute sind, die sich hauptsächlich darauf konzentrieren, was sind die Hauptgeschichten, wie können wir die weiterentwickeln, wohin soll es gehen, was sind die wichtigsten Personalien. Ich glaube, das wird dem Produkt gut tun. Aber wir sind auch bei AEW eben noch nicht raus aus diesem Loch von letztem Jahr. Ich glaube, man ist immer noch dabei, sich da so rauszuhangeln. Das Produkt ist eindeutig besser geworden. Wir haben da auch Geschichten, aber wir haben da auch nicht die große Geschichte. Aber auch die EVP-Story ist, so leid es mir tut, nicht die große Geschichte.
War es, sie haben Tony Khans Parkplatz weggenommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Das ist immer noch mein Highlight.
Sie haben Jack Perry angezündet.
Ja. Das war auch cool gemacht. Also, wie gesagt, die Matches sind ja auch gut. Man hat ja auch, also es ist ja nicht so, dass man das gar nicht hat. Wir hatten ja auch gerade im letzten Jahr, in dem wir das so kritisch beäugt haben, auch eine langfristig erzählte Geschichte, die super war, mit MJF und Adam Cole am Anfang. Und da Verletzung. Ist ja das Worst-Case-Szenario. Also alle verletzt, alle raus und man konnte es nicht weitererzählen. Und das war ja langfristig angelegt. Also natürlich, und das wäre super funktioniert. Und das hat ja auch am Anfang, als beide noch nicht verletzt waren, richtig gut funktioniert mit ihnen. Also, Aber leider, tja, da kamen Verletzungssorgen hinzu. Das ist natürlich ein großer Faktor.
Darf man halt auch nicht vergessen. Das hat wirklich auch diese ganze Geschichte kaputt gemacht. Dann haben wir diese Devil-Geschichte gehabt, wo wir am Anfang auch gesagt haben, ist interessant. Und dann kam da das Undisputed Kingdom raus. Und dann sagen wir, doch nicht so interessant. Wrestling ist kompliziert. Und da fragt der Ultimate Warrior halt eben auch, gibt es mit den Wrestlern einzeln oder in Gruppen so Art Timeline-Besprechungen? Also, wir haben hier in den folgenden x Monaten das und das mit dir vor. Oder weiß der Wrestler das nur von Woche zu Woche? Oder wie gibt's da eine Art roten Faden, Shaggy?
Naja, also wie bei der WWE wird der schon dann auch vorher schon instruiert. Ist ja auch total logisch. Der muss ja seinen Charakter kennen. Der muss ja auch wissen, in welche Richtung sich das grob entwickelt. Das war früher sicherlich anders. Da hat er vielleicht von Woche zu Woche. Und nicht jeder Wrestler weiß, was ihn jetzt in 3, 4, 5 Wochen erwartet. Das ist ja auch nicht so. Aber gerade die in Geschichten involviert sind, da hat man sicherlich einen roten Faden schon, den man auch mit dem Wrestler besprochen hat. Also ich kenne das ja nur, dass ich war schon auch bei Besprechungen, wo es um einzelne Shows gab und kurzfristig angesetzte, also in Deutschland, gerade bei der WXW, kurzfristig angeschichtete Storys, die jetzt nicht lang so gingen. Aber bei lang angelegten Storylines muss der Charakter eigentlich zumindest ein bisschen wissen, was ihn erwartet, um auch darauf hinarbeiten zu können.
Klar, also da wird es auch Gespräche geben und da werden auch Versprechungen natürlich gemacht, in welchen Weg das gehen soll. Die Main-Storylines sind garantiert auch im Voraus geplant. Aber wie wir auch jetzt zum Beispiel zu Beginn des Jahres gesehen haben, bedeutet das noch lange nicht, dass zum Beispiel dann auch immer mal wieder der Weg verändert werden muss. Das darf man eben auch nicht vergessen. Etwas so weit im Voraus zu planen innerhalb eines dynamischen Produkts ist wirklich schwierig, weil du auch absehen musst, was passiert denn mit dem Produkt? Was passiert mit dem Wrestler? Wie kommt die ganze Geschichte an? Beim Live-Publikum? Wie kommt die ganze Geschichte am TV an? Wie kommt es bei Social Media an? Und du musst da auch immer wieder dynamisch drauf reagieren. Klar kannst du sagen, ich habe jetzt, keine Ahnung, Bron Breakker habe ich jetzt hier. So, der debütiert da, der kriegt jetzt dieses Monster-Gimmick, der haut alle weg, der kriegt erstmal eine Geschichte mit Ricochet und einem Ilja Dragunov im Hintergrund. So. Und dann hast du halt eben vielleicht das Ende. So, da soll Bron Breakker in zig Monaten stehen. Ich glaube, so wird man sich das schon überlegen. Aber dazwischen denke ich schon, dass man da auch sehr viel Freiräume hat. Das heißt also, da musst du auch reagieren können, da musst du die Sachen anpassen können. Wird solche Gespräche geben, gehe ich ganz klar von aus. Und das ist ja auch so allgemeinhin bekannt, dass man das ganz gern so macht, dass man dir sagt, so pass auf, da wollen wir mit dir hin. Aber zum Beispiel, hier habe ich jetzt auch schon wieder Meldungen gelesen. Okay, es war von WrestleWorlds, also von daher schwierig. Aber da hieß es halt eben auch, dass ein Bron Breakker aktuell sehr gut ankommt, dass man den vielleicht stärker pushen möchte. Auch da wieder, ne? Da sagt man vielleicht, gut, da, wo wir jetzt vorher gesagt haben, wir wollen dich hier so in einem halben Jahr sehen, dann schieben wir diese Timeline vielleicht ein bisschen zurück nach vorne und sagen, okay, wir möchten dich da in 4 Monaten sehen. Oder in eine andere Richtung. Also, kreative Prozesse in so einem Rahmen sind schon was Komplexes und eben auch ein fortlaufender Prozess. Also, Shaggy, wir kennen das ja zum Beispiel von New Japan, wo es ja hieß, dass er im Jahre im Voraus quasi gebuckt worden ist über lange Zeit. Das hat lange Zeit funktioniert innerhalb eines Produkts wie WWE. Zum Beispiel könnte ich mir das gar nicht so wirklich vorstellen, weil es eben so viel mehr Faktoren gibt als bei New Japan zum Beispiel.
Ja, ich glaube schon, dass man schon, also zumindest unter Triple H, bestimmt auch unter Vince McMahon schon grob weiß, was man. Na, über Jahre nicht, aber weiß ich nicht, zumindest bei WrestleMania hinaus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man Cody, Roman Reigns, gut, da kam noch ein Factor Rock dazwischen, der es ein bisschen schwieriger gemacht hat, dass vielleicht schon über 2 Jahre diese Geschichte vielleicht zumindest grob im Kopf hatte, das weiß ich nicht genau. Aber gerade die WrestleMania, die großen WrestleMania-Matches, die hat man mindestens von WrestleMania im Jahr davor schon, glaube ich, im Kopf, was man bringen könnte. Klar gibt es Veränderungen, auch Verletzungsgeschichten, immer eine Veränderung. Da ist immer eine Veränderung nötig. Aber so, ich kann mir nicht vorstellen, dass man blind drauf losbuckt, ohne zu wissen, gerade was in WrestleMania im nächsten Jahr sein soll. Da wird man schon grobe Ideen haben und versucht, die umzusetzen. Und auch der Weg dahin, der wird ja schon wahrscheinlich grob skizziert sein.
Klar, das stimmt absolut. Also WrestleMania ist natürlich da auch mal ein großer Faktor. Und ich glaube auch gerade diese Big Four Events, WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series ein bisschen weniger, aber Royal Rumble, das ist natürlich dann auch das, was so die großen Planungen mit sich bringt, das auf jeden Fall. Der Jona hat noch gefragt, kein Herren-Tag-Team-Title-Match bei Backlash, wir haben auch keins gesehen bei King of the Ring, King and Queen of the Ring natürlich. Droht WWE den Schwung der neuen Tag-Team-Gürtel beziehungsweise der Trennung wieder etwas zu verspielen? Wirkliche Storylines sind ja aktuell auch nicht sichtbar. War die Trennung ein Fehler, Shaggy?
Also aus jetziger Sicht würde ich fast behaupten, ich bin da ähnlicher Meinung. Also klar, es ist schön, dass jeder Brand seinen eigenen Tag-Team-Gürtel wieder hat. Und man hat ja auch eigentlich eine gute Tag-Team-Division. Aber wenn man die auch immer in Four-Ways steckt, ist auch vielleicht nicht die richtige Art und Weise, einen Herausforderer zu finden. Und das sind beiden Brands. Und man hätte die Möglichkeit gehabt, bessere und längere Geschichten zu erzählen. Jetzt nicht unbedingt die Geschichte im Final Testament und New Day, aber so andere Geschichten wären auf jeden Fall sinnvoll auch gewesen. Man fängt jetzt auch so ein bisschen an, so bei den Tag Team Champions bei SmackDown so ein bisschen, dass es da so ein bisschen brodelt zwischen den beiden, möglicherweise auch da gibt's ja Gerüchte. Aber das sind nicht die Geschichten um die Tag Team Gürtel und das finde ich ein bisschen schade. Also ich mag's ja oder mochte es, dass die in beiden Brands verteidigt werden konnten. Das hatte schon irgendwie Vorteile sicherlich und im ich habe mich trotzdem gefreut, dass man jetzt bei WrestleMania die Titel getrennt hat und versucht, sie eigenständig in den Brands weiterzuführen. Aber ich finde, das klappt nicht so richtig. Also auch da bin ich ähnlicher Meinung. Zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, war das möglicherweise ein Fehler, sie zu trennen. Aber wer weiß, ob noch andere Geschichten kommen werden.
Ja, also ist ja nach wie vor das Problem. Wir haben eigentlich keine richtigen Fäden, klassische Fäden, große Fäden rund um die Tag-Team-Belts. Wir haben, was wir gerade an Tag-Team-Fäden in Anführungsstrichen haben, sind halt meistens Stable-Fäden und Stable-Geschichten vor allem, die wir hier eben haben innerhalb der Gruppierungen. Bin ich aber ganz bei dir. Also ich finde auch, da kann man mehr draus machen. Du hast genug gute Tag-Teams, lass da mal was aufbauen. Ne? Ich meine, gut, man hat jetzt Imperium getrennt, da geht jetzt ja auch Ludwig Kaiser offensichtlich seinen eigenen Weg, was mir übrigens sehr, sehr gut gefällt. Auch die Geschichte mit Sheamus jetzt zuletzt hat er gut gemacht.
Proteinpumuckel.
Ja, warum denn nicht? Aber nichtsdestotrotz, also ja, bin ich dabei. Ich sehe es jetzt noch nicht als gescheitert an, aber ich sehe es halt eindeutig so, dass die Hoffnung, die wir vielleicht damals gehabt haben, so nach dem Motto, ah, wir erleben jetzt ein Wiederaufleben der Tag-Team-Division, wie damals in der Attitude-Era mit, ne, mit den großen Tag-Teams, die wir da gehabt haben. Nö, sondern Tag-Team-Wrestling ist da, aber Tag-Team-Wrestling ist nicht der Fokus. Der Fokus liegt woanders und das ist ähnlich, wie es früher mal gewesen ist. Der Fokus liegt darauf, einzelne Stars zu kreieren und nicht Tag-Teams als große Stars darzustellen, sondern es geht darum, die einzelnen Wrestler daraus zu picken quasi und die dann entsprechend groß zu vermarkten. Der Stefan hat noch per frage@headlock.de, übrigens unsere E-Mail-Adresse, noch gefragt, nämlich zwei kleinere Punkte, nämlich was haltet ihr von, apropos Tag-Teams, Bronson Reed und Otis als Tag-Team und Punkt B, Braun Breaker gegen Brock Lesnar beim SummerSlam. Shaggy, doppelte Angriff.
Naja, also Otis, der hat ja momentan eine andere heiße Geschichte und an der wird er erstmal aufgehen. Ähnlich wie Virgil damals. So ein bisschen kommt es mir so vor. Ich vergleiche die Geschichte sehr gern wie Virgil und den Million Dollar Man. Und ich glaube und könnte mir vorstellen, dass das in einem, ja, Intercontinental-Match mündet zwischen Otis und Chad Gable beim SummerSlam. Also würde ich jetzt schon mal in den Raum werfen, dieses Match. Kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Und das Tag Team optisch natürlich wäre das schon irgendwie ganz cool. Auf der anderen Seite passt der Charakter Otis überhaupt nicht in dieses Team. Wenn er vielleicht ein bisschen ernsthafter und böse wäre, würde der vielleicht zu Bronson Reed passen. Optisch wären die schon cool zusammen, aber so vom Charakter passen die meiner Meinung nach gar nicht zusammen. Und es soll auch nicht ein Comedy-Tag-Team sein, also da würde Bronson Reed auch nicht dazu passen. Deswegen, also ich glaube, das wird es erstmal so nicht geben. Aber natürlich, wenn man die so sieht, kann ich gut verstehen, warum man sich das irgendwie auch vorstellen könnte.
Die Natural Disasters 2.0. Ich sehe die auch nicht zusammen, ganz ehrlich. Die passen halt vom, also die sind halt, das sind beides zwei große, massige Jungs. Kann man die irgendwie mal zusammenbringen? Ja klar, kann man das machen, aber dann musst du entweder Otis in die eine Richtung schieben oder eben eine Bronson Reed in die andere Richtung schieben. Wäre sicherlich visuell ein spannendes Bild und man könnte auch was machen, aber ich sehe da bei beiden jetzt nicht so den großen Gewinn für. Was sagst du zu Braun Breaker gegen Brock Lesnar? Also SummerSlam sehe ich jetzt mit einem ganz großen Fragezeichen. Wir wissen, dass da die Rechtsabteilung von WWE aktuell dran ist, weil ja immer noch die Sexanklage in Richtung Vince McMahon, das läuft ja immer noch und das wird, da taucht ja eben auch ein Brock Lesnar auf. Deswegen ist man da sehr, sehr vorsichtig, was die Rückkehr eines Brock Lesnars angeht. Aber im Prinzip, sage ich mal, Shaggy, Braun Breaker gegen Brock Lesnar. Was denkst du über so ein Match?
Ja, auch erstmal ganz kurz zu Namen. Du hast ja gerade Bronson und Braun verwechselt.
Ey, Braun, ganz im Ernst.
Braun kann man auch noch Braun. Strowman kann man auch noch in den Hut werfen. Also wir sind ja fast bei AEW-Verhältnissen, wo jeder zweite Adam oder Page oder wie auch immer heißt. Oder Cage oder wie auch immer. Also das gab es früher nicht, dass die Namen so ähnlich waren. Ich hoffe nicht, dass man Braun Strowman, Bronson Reed und Braun Breaker in einem Match mal haben wird. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Ich glaube, also ich weiß nicht. Klar, zum einen hast du recht. Ich glaube nicht, dass man Brock Lesnar zum SummerSlam schon zurückbringen wird. Schlamm. Ja. Das glaube ich nicht. Und zum anderen habe ich auch gar nicht über dieses Match nachgedacht, weil so richtig reizt mich das auch nicht. Also weiß ich nicht. Gunther gegen Brock Lesnar hätte ich schon interessanter gefunden. Das stand ja auch mal zur Debatte. Aber Braun Breaker sehe ich doch da ein bisschen anders. Also so, ich weiß nicht, ob die beiden überhaupt zusammenpassen würden. Und ich sehe da jetzt auch noch nicht den Aufhänger für eine Fehde, weil man Braun Breaker doch auch ganz anders im Grunde darstellt, als es Brock Lesnar im Grunde war. Vom Charakter sind die unterschiedlich, finde ich. Obwohl die ähnlich wirken. Aber ich habe noch nie drüber nachgedacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich finde, das ist so ein Match, das spiele ich bei WWE 2K.
Ja, nicht mal. Ich wäre nicht mal drauf gekommen. Also, ja.
Ich finde das so ein ganz, ganz interessantes Gedankenspiel. Ich meine, man kann natürlich sagen, so, Braun Breaker zerstört jetzt das gesamte WWE-Roster und sagt, ne, gib mir endlich eine Herausforderung und sonst irgendwas. Und dann ertönt die Musik von Brock Lesnar und er kommt dann raus. Und dann haben wir die beiden Großen gegeneinander. Brock Lesnar als Babyface, Braun Breaker als den zerstörerischen Heel. Ja, wäre ein Moment. Ich weiß aber nicht, ob ich dafür aus der Hose springen würde. Keine Ahnung. Ich fände es, glaube ich, ganz interessant, wie man das lösen würde. Weil auf der einen Seite, wir wissen, dass Brock Lesnar, wenn er Bock hat, mit Leuten zusammenzuarbeiten, da auch sehr bereit ist, den Job zu machen und auch die Aktionen einzustecken. Und genau darauf basiert ja gerade der Charakter von Braun Breaker. Ob Brock Lesnar den Braun so gerne mag, dass er hier diesen Weg gehen möchte, weiß ich nicht. Aber ansonsten, ich finde das wäre ein interessanter Powerhouse-Clash, den wir da hätten. Aber ich bin da jetzt nicht so scharf drauf. Tut mir leid.
Ja.
Der Tangaluga fragt noch, wie steht ihr eigentlich zu Death Rebel? Und wie viel mehr over wären Wrestler, wenn sie Stimmungsmacher wie Darude Sandstorm nutzen könnten?
Ja, Darude Sandstorm ist natürlich auch das wäre schon eine geile Wrestling-Entrance-Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt es ja viele auch. Und man merkt ja, gerade bei AEW, die suchen ja auch manchmal, also oder holen sich manchmal auch Songs, die auch früher zu den Western im Indie-Bereich gepasst haben. Final Countdown bei Brian Danielson nicht zu vergessen. Und Orange Cassidy ja jetzt wieder auch mit Where's My Mind wieder mal rausgekommen. Ja. Also das ist schon auf jeden Fall, finde ich ganz cool manchmal, dass man das so hat. Und ich kann mir das auch sehr, sehr gut vorstellen, regelmäßiger zu hören. Aber natürlich, es kostet das Geld und die WWE wird wahrscheinlich nicht dafür Geld ausgeben wollen, weil sie ja einfach, du hast jetzt gerade Death Rebel angesprochen, schon auch Leute extra bezahlt, die für sie Songs machen. Also finde ich vollkommen in Ordnung.
Ich muss sagen, erstmal die Frage, wie steht es zu Death Rebel? Schwierig.
Ja.
Weil, sind wir ehrlich, so monoton wie gerade die Themes in der Mid- und Undercard bei WWE teilweise sind, und wenn man dann noch rüber zu NXT geht, wo man die Themes, die haben gar keinen Bezug mehr zu den Charakteren oder sonst irgendwas, sondern es ist ganz, ganz grob nur irgendwas drüber gelegt, was in irgendeine Richtung gehen könnte, was mal zu den Charakteren passen könnte. Ich tue mich ja schwer mit. Ich bin immer noch der Meinung, dass man am besten Themes ganz speziell an die Charaktere anpassen sollte. Und man sieht jetzt ja auch immer wieder, wie gern auch mitgesungen wird, zum Beispiel bei Themes. Das sehen wir bei einem Cody Rhodes, das sehen wir bei einem Randy Orton, das sehen wir auch natürlich beim Chris Jericho und so weiter und so fort. Ich glaube, da muss mehr kommen als einfach nur so ein bisschen generische Instrumentals, damit das wirklich funktioniert. Deswegen, hat Death Rebel nur Mist gemacht? Nee, hat er nicht.
Nee.
Aber ist da vieles Generisches dabei? Ja, auf jeden Fall. Also das, ja,
wir hatten schon viele Phasen mit Death Rebel, wir sind jetzt die einzigen, auch viele Phasen mit Leuten, die Musiken produziert haben, die teilweise auch nicht so gut waren. Jim Johnson ist ja noch die große Zeit, aus der kommen wir beide, ja, das war ja damals die ganz große Zeit. Aber da kam dann schon zwischenzeitlich, hatten wir ja eine ganze Zeit, wo es sehr viel generische Sachen auch gab. Da haben wir uns schon beschwert. Heute sind wir irgendwie so ein bisschen besser als in der ganz schlimmen Zeit, finde ich, was Themes angeht gerade. Aber so viele der neuen Sachen, die funktionieren bei mir halt auch noch nicht, finde ich.
Wie gesagt, es fehlt der Bezug zu den Charakteren, es fehlt da ein bisschen die Persönlichkeit, wenn wir uns damals an Jim Johnson zurückerinnern, was er die Themes noch gemacht hat, da wusstest du halt einfach, ne, in den 90ern, zu wem gehört welche Musik, und manchmal klingen einfach Themes jetzt komplett identisch, und das ist schon was eigentlich nicht der Fall sein sollte. Und alles andere von wegen lizenzierte Tracks, klar kann man das machen, aber da musst du halt auch dafür bezahlen, und ich glaube, auch da wieder, es ist ein Rechteproblem natürlich dann, je weiter du solche Dinge dann eben auch verkaufen möchtest und je weiter du damit Geld verdienen möchtest, umso einfacher ist es eben, wenn du keine lizenzierten Tracks hast, sondern wenn du im besten Fall einfach die Rechte an den Dingern hast, weil da kannst du damit anstellen, was du möchtest.
Ja, du nimmst klassische Musik, die ja Musik, die schon älter ist und rechtefrei mittlerweile ist, dann kannst du auch man macht es nicht mehr, aber einen Jack Perry mit klassischer Musik zum Ring bringen.
Ja, wir haben ja auch Brian Danielson früher mal als mit dem Ritter Walküren, Wagner, Ritter Walküren, heißt das so?
Ja, genau, von Wagner, genau. Ja. Ist ja auch immer noch, also ist ja quasi immer noch in seiner Musik drin, reingemischt auch, mag die Version auch, aber klar, das war ja auch bei der WWE auch eine Abwandlung, in diesen teilweise nach Final Countdown ja auch so komplett benutzt. Also das ist natürlich auch, eine klassische Musik kannst du immer nehmen, aber auch da ist es nicht immer passend zum Wrestler. Also Imperium hat ja gut funktioniert, das ist ja auch ein klassisches und auch frei.
Das hat sich Mercedes Monet auch gedacht, ne?
Ja, hat sich auch gedacht. Nehmen wir das Gleiche einfach.
Das ist auch dumm einfach, aber ist egal. Nee, aber gerade in Zeiten, wo du eben versuchst, deine Inhalte, die du produzierst, über sehr viele verschiedene Kanäle zu streuen, willst du die Lizenzen daran haben, auch um zu kontrollieren, was wird überhaupt damit gemacht, ne? Also schaut euch bei YouTube um, wie viel Dokumentationen produziert werden von diversen Plattformen, was da genutzt wird und wie das da quasi gehandhabt wird, damit quasi auch bestimmte Rechte umgangen werden und so weiter und so fort. Es gibt inzwischen Algorithmen, die das abrufen können und wo du dann sagen kannst, gut, wenn jetzt diese Musik da und da auftaucht, dann können wir das bannen oder sperren erstmal, bis es dann eine weitere Erklärung gibt. Aber mit den allgemeinen Themes, mit lizenzierten Themes, ist es halt umso schwieriger. Und aus wirtschaftlicher Sicht macht Sinn. Aus atmosphärischer Sicht, weil ich finde immer noch, dass so lizenzierte Tracks eben eine ganz besondere Atmosphäre einfach mitbringen. Du kannst sofort mitsingen im besten Fall, wenn es was ist. Du kannst besondere Momente kreieren damit, weil das Publikum sofort drauf einsteigen kann. Ich meine, letztes Jahr All In, ein Sting, der mit Seek and Destroy von Metallica zum Beispiel reingekommen ist, war halt mega geil. Aber ja, es macht für WWE Sinn. Aber was ich mir vor allem wünschen würde, ist, dass da mehr Persönlichkeit in die Themes reinkommt, auch für die Mid- und Undercard, weil auch die macht's aus. So, wir haben noch so ein paar kleinere WWE-Fragen. Der Dangaluga fragt noch, muss man sich Sorgen um Pretty Deadly machen? Also, die waren jetzt seit Ende März nicht mehr bei WWE aktiv, Shaggy.
Ja, also bei WrestleMania waren die ja nochmal nicht aktiv, aber präsent in diesem Erklärvideo um das Tag Team Match. Aber danach hat man auch wirklich nichts mehr von denen gesehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, dass die verletzt sind oder wären. Tolles Team eigentlich, auch irgendwie ein besonderes Team, weil die auch eine ganz besondere Art und Weise haben, optisch auch hervorstechen. Ich finde es auch schade. Ich weiß gar nicht, was mit denen aktuell ist, ob die vielleicht doch jemand verletzt, aber das hat man ja schon mal in eine Story eingebaut, bei den beiden hätte es auch funktioniert. Also ich fände es schade. Triple H hält große Stücke auf die, deswegen glaube ich, muss man sich keine großen Sorgen machen. Die werden schon wieder kommen und sicherlich auch oben mitspielen, aber ich wüsste jetzt gerade gar nicht, wo die aktuell abgeblieben sind.
Nee, für solche Sachen gibt es ja oft 1000 Möglichkeiten. Das kann ein Visumproblem sein, also Visa-Problem sein, das kann tatsächlich eine Verletzung sein, das können auch private Umstände sein. Ich habe nichts gelesen oder gehört in den letzten Wochen, ich habe auch nochmal nachgeschaut. Ich würde es jetzt nicht als schlechtes Zeichen direkt abtun, ich würde einfach abwarten, was passiert. Das ist ganz einfach, weil es kann auch einfach was sein, was gar nicht mit Wrestling zu tun hat, sondern kann auch in ganz andere Richtung gehen. Dann fragt er hier noch, Dakota Kai hat getweetet, dass King Kota Signs bei Raw beschlagnahmt wurden. Das war vor 3 Wochen, glaube ich. Was war da wohl der Grund dafür? So nennt sie sich ja selbst. Ne? Und sie hat ja auch gesagt, bringt mehr Schilder mit, wenn das ist. Wir wissen, dass WWE gerne mal, wenn die Schilder nicht unbedingt zu der Darstellung der Charaktere passen, gerne mal sowas macht. Ich glaube, viel mehr steckt da nicht hinter. Oder man möchte nicht, dass Dakota Kai als Babyface rüberkommt, oder?
Ja, ich glaube, das könnte der eine Grund sein, sicherlich. Vielleicht passt es auch gerade, weil wir ja gerade beim King of the Ring und Queen of the Ring in der Zeit irgendwie waren, wollte man nicht noch irgendwie, weil sie da auch ja gar keine Relevanz hatte, vielleicht beeinflusst, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, da steckt jetzt nichts Großes dahinter.
Genau, der Jericho Y2J fragt noch, für WWE Raw werden ja ab Januar TV-Ratings absolut irrelevant, da nicht mehr vorhanden, ne? Auch immer auf Netflix. Wird Netflix auch Zahlen erheben? Sprich, werden die Zahlen raustun, Shaggy?
Ja, Netflix erhebt ja auch Zahlen, wie auch immer, das weiß man nicht genau. Es gehen ja auch Zahlen an die Öffentlichkeit, zumindest Rankings. Auch da ist immer noch nicht 100% klar. Zwischenzeitlich ging es ja nur darum, die Klickzahlen. Mittlerweile hat es, glaube ich, auch eine Relevanz, wie lange man irgendeine Show schaut. Aber wie genau das Netflix macht, das ist ja ein Geheimnis und das erfahren wir nicht. Aber Netflix weiß sehr wohl, wie viele Menschen die einzelnen Shows anklicken und reagiert ja darauf hier auch. Sind ja auch schon einige Sachen abgesetzt worden, die Netflix produziert hat und so weiter und so fort. Also es wird Zahlen geben, aber die werden so nicht an die Öffentlichkeit gehen. Man wird wahrscheinlich schon dann Rankings veröffentlichen und ich kann mir vorstellen, dass bei so einem Produkt wie WWE, die auch ganz weit vorne, wahrscheinlich dann bei Serien oder wo auch immer man das dann einordnen wird, dann da weit oben auftauchen werden. Aber genaue Zahlen erfahren werden wir da nicht mehr erfahren.
Ich glaube, wir werden dann genaue Zahlen erfahren, wenn das Ding Rekorde bricht. Also wenn sie extrem zufrieden mit den Zahlen sind, dann werden sie sagen, so und so viele Millionen Zuschauer weltweit
also
haben
genaue Zahlen. Also im Vergleich zu TV-Einschaltquoten, so genau werden die nicht sein.
So genau nicht, aber ich glaube schon, dass die dann eine Millionenanzahl sagen werden. Das macht Disney Plus jetzt zum Beispiel auch und andere machen das ja auch. Wenn es halt eben dazu dient, um zu zeigen, ey, läuft super gerade bei uns. Bei Fallout zum Beispiel, bei Amazon haben wir es ja auch gesehen. Amazon natürlich. Amazon. da macht man das ja auch. Und ich glaube, die werden jetzt nicht sagen, boah, das läuft richtig scheiße. Wir haben da so viele Millionen einfach in Sand gesetzt, das werden sie halt nicht schreiben. Aber die werden halt sagen, wenn es richtig gut läuft. Und die sind ja nicht verpflichtet dazu, die Zahlen rauszutun. Ne? Und es gibt eben da keine unabhängige Institution, die diese Zahlen abgreift. Insofern, ne, wird es erstmal nicht geben. Genauso fragt der Tangeluge da auch, wird WWE in UHD auf Netflix laufen? Und falls ja, werden die Sachen vor 2023 in UHD statt FHD dort hochgeladen und würde das erfordern, sie erneut zu rendern? Erstmal grundsätzlich, dafür gibt es natürlich auch keine Informationen, wissen wir noch nicht. Es gab kein Statement von Netflix, was das angeht. Aber wir wissen alle, dass Netflix auch in 4K ausstrahlt. Insofern, denke ich mal, wird man da sowas benutzen wie ein Autoskalierer sozusagen, der, ähnlich wie man es ja auch bei Computerspielen inzwischen kennt, der im Hintergrund läuft und die Daten dann entsprechend hochskaliert auf 4K. Ich glaube nicht, dass man es zusätzlich rendern muss. Oder wenn, dann ist man da schon frühzeitig dabei. Ich glaube, mittlerweile kannst du sowas mit den entsprechenden Systemen im Hintergrund in Echtzeit machen. Oder du machst es eben wirklich einmal und lädst die Sachen dann einfach hoch. Aber die genauen technischen Hintergründe, die da sind, ich glaube, da gibt es halt viele Möglichkeiten. Und welche Möglichkeit Netflix dann davon wählt, dafür müsste man dann mal quasi schauen. Ich weiß aber auch gar nicht, wie zum Beispiel die älteren Filme zum Beispiel da in 4K laufen. Jackie, weißt du das?
Ich weiß es auch nicht. Also ich glaube das nämlich nicht, dass das so ist. Hätte ich, also zumindest die ganz alten. Es gibt natürlich einige, die 4K remastered sind und das sieht teilweise gut aus. Teilweise sieht es aber auch komisch aus, weil gerade so Sachen, was die damals nicht in 4K einfach gedreht wurden, weil es nicht ging. Man hat eine andere Schminke auch damals benutzt. Das ist ja auch der Pornoindustrie, ich weiß nicht, ob du das weißt, auch mal auf die Füße gefallen. Da hat man dann den Pickel am Arsch gesehen, den man vielleicht nicht sehen sollte. Oder auch Make-up, das dann deutlich mehr hervorkam bei alten Filmen durch 4K. Also die Möglichkeit, das zu remastern, ist da. Aber ich glaube, es macht nicht bei jedem Film auch wirklich Sinn. Es gibt Filme, die sehen toll aus, remastered. Es gibt Filme, auch tolle Filme, die sehen einfach nicht gut aus in 4K. Das ist das Komische. So, und deswegen muss man da, glaube ich, abwägen. Ich weiß nicht, ob man die Shows aus den Anfang der 90ern unbedingt in 4K sehen muss.
Ja, das wäre schon ein bisschen witzig. Wir haben hier noch die Frage bekommen, welche deutschsprachigen Wrestler könnte man in den nächsten 5 Jahren eventuell auch bei WWE sehen, beziehungsweise welche Wrestler aus Deutschland sollte man auf dem Schirm haben und vielleicht mal gesehen haben, Shaggy?
Also deutschsprachige Wrestler oder Wrestler, die in Deutschland agieren, weil da gibt's...
Mach's mal so, ja, ich glaube, so ist einfacher.
Wrestler, die in Deutschland agieren, da gibt's ja, schau, wenn man sich einmal die Ligen anschaut, da gibt's ja einige, auch wo gerade... Ich weiß nicht, warum er mir als erstes in den Kopf kommt, aber der ist ja auch auf dem Sprung, bestimmt in Amerika auch mal. Der hat ja bei TNA einen Vorvertrag unterzeichnet. Mike DiVecchio, den finde ich irgendwie ganz cool. Der hat irgendwie was Besonderes optisch im Ring. Der ist am Mike sicherlich nicht sehr gut. Das wird sich vielleicht aber noch ändern können. Das ist eine von vielen. Es gibt ja auch, also es gibt wirklich inzwischen in Deutschland eine gute Szene mit Wrestlern, denen ich das auch zumindest in Europa, aber vielleicht in Amerika auch vorstellen kann, auf Dauer da zu agieren. Jemand, den ich gerne mag, den ich viel zu wenig erwähne, der wird jetzt nicht den Sprung in Amerika machen, aber den sollte man in Deutschland zumindest gesehen haben, ist Pascal Spalter, den mag ich zum Beispiel irgendwie ganz gerne. Der hat was Besonderes, der hat auch seinen eigenen Look, einen eigenen Stil, den mag ich ganz, ganz gerne. Und man muss sich einfach nur mal die Cards der GWF und der WXW und so anschauen. Und das sind schon einige Namen dabei, denen man das zutrauen kann oder denen man zumindest zutrauen kann, dass irgendwann auch, das machen die auch nicht alle, das muss man auch erstmal sagen, hauptberuflich zu machen. Das ist ja mal der erste Schritt. Und von denen, die das schon hauptberuflich machen, die investieren da schon viel Zeit rein. Und denen sei zu wünschen, dass sie europaweit vielleicht sogar auch den Sprung über den großen Teich mal erreichen können. Und schwierig, da einzelne Namen zu nennen. Das sind wirklich viele, denen ich das wünschen würde.
Ich sehe jemanden wie Peter Tihani da zum Beispiel.
Ja.
Das ist kein Deutscher, ist ein Ungar natürlich, aber der hat in den letzten Jahren einen großen, großen Sprung gemacht. Und naja gut, ist inzwischen auch Trainer bei der Wrestling Academy, bei der WXW, und wir kennen andere Trainer, die da auch schon den Sprung gewagt haben und nach ganz oben gekommen sind, nämlich Gunther zum Beispiel. Wie siehst du Leute wie einen Oscar oder auch einen Levaniel zum Beispiel? Ich finde Levaniel, auch weil er ja wirklich schauspielerisches Talent mitbringt, und da er auch wirklich geschult ist. Ich finde, der mag zwar jetzt so vom Body noch nicht da sein, wo ihn WWE gerne hätte, aber ich finde, der bringt gerade so vom Entertainment-Faktor, steckt ihn mal zu Pretty Deadly hier in die Gruppierung, oder?
Ja, ich weiß nicht, ob man da unbedingt reden muss, weil der kann auch ernst, wie er gerade im Moment auch zeigt, der kann auch ernster sein. Und gerade Levaniel, den habe ich ja mal, habe ich das erzählt, in Köln getroffen. da hat er, glaube ich, mit seiner Schauspielklasse, der hat ja eine Schauspielausbildung gemacht, einen Auftritt gehabt und da war ich parallel in der gleichen Location zufällig getroffen. Also der hat auf jeden Fall Talent im Ring und der hat ja körperlich auch nochmal zugelegt jetzt so ein bisschen. Also das funktioniert schon. Der ist auf jeden Fall jemand, den man im Auge behalten muss. Peter Tihany hast du angesprochen, klar, der ganz sicher auch. Der hat auch auf jeden Fall eine Menge Talente und ich mag auch jemanden, und ich finde die Entwicklung auch gut, die er gemacht hat, ist jemand wie Colchester. Den finde ich auch sehr, sehr cool. Den mag ich optisch gerne. Im Ring hat der auch wirklich einen großen Sprung gemacht. Also den finde ich ganz cool. Es ist schwierig, jetzt wirklich Namen zu droppen, weil ich weiß, ich vergesse welche und dann sind die enttäuscht.
Garantiert. Mein Lawrence Roman ist gerade als WXW-Champion geworden. Den sehe ich jetzt persönlich noch nicht so da, zum Beispiel. Ne? Also der hat zwar auch eine tolle Entwicklung hinter sich, aber ich glaube, dem fehlt ein bisschen was so die Statur angeht und so weiter und so fort. Also ich glaube, da fehlt ein bisschen was Größe vor allem auch, was WWE gerade möchte. Andererseits, wir haben auch immer noch NXT Europe irgendwie mal so an irgendeinem fernen Horizont haben wir das ja auch noch. Mal gucken, was darauf wird. Aber aktuell, auch dadurch, dass natürlich bei WWE viele Leute entlassen worden sind, hast du wieder größere Talentschwämme einfach. Und du hast viele Leute, die sich auch in der Pandemie weiterentwickelt haben. Deswegen ist auch das deutsche Wrestling aktuell sehr spannend. Ich war ja letztens noch bei Wrestling Kult und habe mir die zweite Nacht vom King of Kult angeschaut. Das war auch mal ganz wild, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat wirklich auch Spaß gemacht. Und wenn man da die Gelegenheit hat, auch da auf jeden Fall mal vorbeizuschauen, lohnt sich. Also ich hatte wirklich meinen Spaß und habe auch überlegt, ob ich da in Zukunft so zusätzlich zu WXW noch mal vorbeischaue, weil es mir Spaß gemacht hat und weil es mal was ganz anderes gewesen ist. Ne? Dann fragt er, falls Money, die Frage kam gerade übrigens auch von dem, welche Wrestler aus der New Generation wird im heutigen Produkt der WWE noch funktionieren, Shaggy?
Viele, oder? Also New Generation.
Du hast gerade keine Antwort, sag's doch einfach.
Naja, also
Bret Hart wird noch funktionieren.
Bret Hart auf jeden Fall.
Shawn Michaels würde noch funktionieren.
Ja, ohne Hart würde nochmal doppelt funktionieren. Also das sind ja auch alle Leute, die man heute... Der Undertaker, weiß nicht. Also der Undertaker von damals wird auf irgendeine Art und Weise sicherlich noch funktionieren. Also gerade die New Generation hat ja auf gerade nochmal, das ist ja im Grunde so ein Vorläufer der heutigen Zeit gewesen. Das sind ja Leute, die nicht mehr die großen Muskelberge waren. Das sind ja bei vielen heutzutage auch nochmal so. Also ich, umgekehrt ist vielleicht den Blick auch mal ganz gut zu sagen, wie wäre ein Kenny Omega damals in New Generation zum Beispiel. Also so umgekehrt, der Blick wäre auch ganz spannend.
Also Kenny Omega gegen Bret Hart?
Ja.
Oder? Wäre doch geil.
Ja. Das ist gerade eine Zeit, die man sehr gut miteinander vergleichen kann. Deswegen muss man da schon sagen, da kann ich mir schon vorstellen, dass einige da funktionieren könnten und würden. Ich würde auf jeden Fall gerne, und ich glaube, er wäre ein großer Star, das haben wir schon oft gesagt, Owen Hart in der heutigen Zeit noch sehen.
Ja, selbst jemand wie ein Mr. Perfect, auch wenn man den eher so in die Golden Era packen könnte, wäre natürlich auch jemand, den ich da super gern sehen möchte. Man darf halt diese New Generation auch nicht nur auf diese schlechten Gimmicks reduzieren, ne? Also, würde ein Duke Drosy heute noch funktionieren in dem Gimmick? Nee, wahrscheinlich nicht.
Auch weiß ich gar nicht.
Vielleicht besser. Du meinst, der wird dann nicht, der ist ja wahrscheinlich nicht der Müllmann, sondern er ist irgendwie der Umweltaktivist oder so.
Ja, zum Beispiel.
Also Max Moon, ne, wird auch nicht als Max Moon funktionieren, weil es halt so over the top ist, ne? Aber auch da kannst du halt was, da waren eine gute Wrestler drunter. Das darf man halt auch nicht vergessen, dass unter diesen Gimmicks halt eben auch meistens gute Wrestler gesteckt haben. Ne? Auch ich finde, was gut funktionieren könnte heutzutage, wir sind auf dem Weg in Richtung Wild Six, stell dir mal einen Doink the Clown vor, als creepy Kinder.
Ein böser Clown, Ja, ja, das wäre doch geil. Also auch das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, warum nicht? Bisschen Booger.
Bitte nicht. Passend dazu hat der Ultimate Warrior mich gefragt, wie hätte euer Podcast-Programm vor 35 Jahren ausgesehen, also zu Zeiten der Golden Era? Ihr hättet logischerweise kein Streaming und müsstet dann schauen, wann es im TV kommt. KFAB wäre noch aktiv und so weiter und so fort, Shaggy. Das wäre, glaube ich, sehr witzig, oder?
Ja, das wäre auf jeden Fall ganz anders. Würden wir ganz anders agieren. Und es wäre mir wahrscheinlich jetzt auch peinlich, so im Nachhinein betrachtet. Aber das wäre schon spannend. Also zum einen hätten wir aber gar keine Möglichkeit gehabt, aufzunehmen.
Das stimmt. So hätten wir treffen müssen.
Mit Kassettenrekord.
Das habe ich da damals gemacht. Ne? Ich habe ja damals meine ersten Themes. Ich hatte als Kind, so einen blauen Kinderkassettenrekorder mit wieder Kassettenrekorder. Und da konntest du dann eben auf die Taste drücken und konntest dann eben mit dem Mikrofon Sachen einspielen. Und dann habe ich die quasi vor den Lautsprecher vom Fernseher gestellt und habe damit Wrestling-Musiken und auch Serien aufgenommen. Ich habe bei Alf zum Beispiel damals mit aufgenommen.
Ja, habe ich aber auch gemacht. Also das war ja auch ganz normal. Also man hätte keine Möglichkeit gehabt, so richtig aufzunehmen, zumindest zu verbreiten auch nicht. Das kommt ja auch noch hinzu. Und wir hätten sicherlich eine ganz andere Einstellung dann auch zum Wrestling gehabt. Wir hätten auch nur zu den Faces gehalten. Wir hätten uns darüber aufgeregt, dass der Million Dollar Man den Texas Tornado um den IC-Titel betrügt, wie ich bis heute noch darüber aufrege. Also so Sachen, das wäre natürlich witzig auf der einen Seite. Aber bei mir kam ja relativ schnell noch das Wrestling-Telegramm hinzu. Das muss ja dann 92 gewesen sein. Also da war schon Kayfabe ein bisschen gefallen. Aber dann hätten wir wahrscheinlich jetzt eine Review gemacht über WrestleMania, weil früher hätten wir die Ergebnisse wahrscheinlich auch nicht gehabt.
Ja, mal stell dir mal vor, dann hätten wir zusammen WrestleMania geschaut und danach sofort auf unsere Kassettenrekorder WrestleMania 8 den Rückblick aufgenommen.
Ja, das wäre doch geil gewesen.
Das wäre absolut wild gewesen. Ja, aber gerade wie du schon gesagt hast, es wird halt keinen Podcast geben, weil wir keine Möglichkeit haben. Wir hätten Kassetten aufnehmen können und die dann verschicken können, ganz genau. Und dann mit dem Doppelkassettendeck überspielen und weitergehen.
Ja, ganz genau. Und immer nur eine Kassette überspielen. Mehr konntest du ja nicht gleichzeitig.
Genau. Es hat ein bisschen länger gedauert mit den Reviews hier, von wegen. Am nächsten Tag und solche Sachen. Finde ich eine schöne Frage. Dankeschön. Machen wir weiter. Der Tangaluga hat noch gefragt, Hall of Fame 2024 begann ja mit dem Main Event, also mit Paul Heyman damals.
Muss doch mal ganz kurz heute, ich einhake, warum machen wir das nicht mal als Special auf Patreon irgendwie so wirklich so zu tun, als wären wir damals und wir nehmen so einen alten.
Das machen wir als Weihnachtsgeschenk für die super Premium-Supporter, weißt du?
Ja,
für die
und benehmen uns dann aber auch so wie damals und regen uns dann rauf über die Heels und so, oh, buh, das war unfair. Das hat der Schiedsrichter nicht gesehen.
Da kommt wieder der Impro-Künstler in dir durch, ne?
Das machen wir,
okay. Ich bin gespannt. Tangaluga fragt, Hall of Fame 24 begann mit dem Main Event Paul Heyman. Danach ist es ein bisschen abgeflaut. Wie wahrscheinlich ist es, dass WWE das auch bei anderen PLEs probieren wird? Der Main Event als Opener und wie würdet ihr das finden? Die Idee macht mir Angst.
Ja, unwahrscheinlich. Also es wird nicht passieren. Wie soll das Publikum darauf auch dann reagieren? Das ist ja nochmal was anderes. Hall of Fame, okay, das war ja gezieltes Publikum, das war so eine Verleihung. Da kann man sowas auch mal machen und das finde ich auch vollkommen in Ordnung und legitim. Aber bei einer Wrestling-Show das so zu bringen, das wäre sehr, sehr unwahrscheinlich und eigentlich auch seltsam durchführbar, weil das Publikum ja dann auch ganz anders darauf reagiert. Opener ist Opener. Und der Main Event ist einfach der letzte Kampf der Veranstaltung. Und wenn es dann halt die Wrestler sind, die normalerweise im Opener stehen, dann muss man es halt genau erklären, warum die jetzt im letzten Kampf des Abends stehen. Es wird nicht passieren.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube auch, dass man, also ich fand die Hall of Fame übrigens gut in diesem Jahr, muss ich mal dazu sagen. Klar war natürlich danach die Stimmung so ein bisschen runter, weil du eben diesen Headliner, auch dem, der war halt noch aktiv im Programm drin, ne? Und dadurch waren die Leute da emotional massiv involviert, dazu noch ECW, Philadelphia und so weiter und so fort. Ich glaube aber auch, die haben das gemacht, damit nicht die ganze Show durch ECW gechantelt wird oder Paul Heyman oder sonst irgendwas, weil die Leute waren heiß, den zu sehen, bring den vorweg, damit die Zuschauer dir nicht quasi in die Parade fahren und dann eventuell das Produkt hijacken sozusagen, ne? Kannst ja auch nie so genau beurteilen. Also von daher, außerdem, das ist kein Grund, weshalb man Angst haben sollte. Der Nischenliebhaber hat noch gefragt, anschließend an unseren King of the Ring History Podcast, welcher Gewinner des King of the Ring profitiert denn am meisten von dem Gewinn des Turniers, lieber Shaggy?
Ja, auf Dauer oder für den Moment, das ist natürlich auch die Frage. Sicherlich
auf Dauer.
Auf Dauer, das ist schwierig zu sagen, wer hat auf Dauer davon profitiert. Also natürlich war es für einen Bret Hart toll, für einen Owen Hart war es super, für den Moment war es auch für einen Mabel total gut, ganz bestimmt. War doch so. Also der war dann kurzzeitig im Main Event. Oder auch für eine längere Phase, für Booker T zum Beispiel, war das ja auch ein großer Moment. Auf Dauer ganz bestimmt Steve Austin.
Wobei ich da sagen muss, bei Steve Austin, da war es ja nicht mal unbedingt der King of the Ring Sieg, sondern es war diese Promo danach.
Ja, klar, aber die basierte ja auf dem King of the Ring Sieg. Deswegen.
Aber was ich sagen will, er ist hier nicht danach rumgelaufen und hat gesagt, ich habe den King of the Ring gewonnen, sondern er hat gesagt, hier, mir ist es eigentlich alles scheißegal, ich bin der Beste sozusagen. Ich bin Austin 316 says, I just whip your ass.
Ja.
So gimmickmäßig muss ich sagen, Owen Hart ganz wichtig in der Fehde mit Bret Hart, wegen King of Hearts natürlich danach, weil er sich da nochmal in seine Welt da drüber stellen konnte, in seiner Heel-Welt. Und Booker T finde ich auch ganz wichtig. Aber klar, auch Leute wie Steve Austin, klammer ich da so ein bisschen aus. Natürlich kann man den nehmen, aber für mich ist da der King of the Ring Sieg nicht so entscheidend, weil der danach eigentlich nicht mehr thematisiert worden ist, sondern für mich ist dann eben dieser Weg und diese Transformation, dieser spontane Evolutionsschritt. Ich muss ja gerade so ein bisschen an Dragon Ball denken, weißt du, als sich Steve Austin hingestellt hat, gemacht und auf einmal war er ein Super Saiyajin quasi. Und so in der Richtung ist das hier eben auch. Deswegen würde ich die da mal nennen. Vielleicht so ein Billy Gunn eher weniger. Was haben wir hier noch? Ich hatte noch eine Frage, die Richtung WWE ging, die ich jetzt...
Was meinst du, Xavier Woods? Was glaubst du, wie...
Ich glaube, der hat die Nachos im Moment auch gefreut.
Ja, ich glaube auch. Zumindest einer Person.
Genau. Dann hat der Nischenliebhaber auch noch eine längere Frage gestellt. Ich habe gerade eben irgendeine vergessen. Ich wundere, wenn ich gleich nochmal zurückspringe, aber egal. Der hat noch eine längere Frage gestellt. Die lese ich jetzt nicht komplett vor, weil die ein bisschen komplexer ist. Aber es geht darum, ob es aktuell zu viel Wrestling-Shows gibt. Und er bringt da auch AEW mit rein. Also weil AEW ja auch von einem kleinen Produkt gewachsen ist, mit wenigen Pay-Per-Views im Jahr, quasi 90 Minuten Dynamite, 4 Pay-Per-Views im Jahr, quasi so wie das früher gewesen ist, wodurch man natürlich auch hinfiebern konnte. Und jetzt über die Jahre, da kam Rampage dazu, da kam Collision dazu, wir kriegen wesentlich mehr Pay-Per-Views obendrauf. Und da ist dann eben die Frage, zum einen, gibt es zu viele Wrestling-Shows, Shaggy? Und zum anderen, in Bezug auf AEW, produziert AEW auch einfach zu viel? Insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass ja auch WWE pro Woche 3 Shows, jeden Monat Pay-Per-Views produziert. Und ist es vielleicht da auch ein Problem, dass die Shows so lang sind? Also ganz viele Fragen, die hier den Nischenliebhaber umtreiben, weil wir haben so ein bisschen drüber diskutiert. Da wurde sich gewünscht, dass ich auch mal wieder bei einer AEW-Review dabei bin. Und ich habe halt gesagt, so Leute, wann soll ich diese Zeit aufbringen, das so zeitnah zu gucken. Entweder wir nehmen halt den Podcast wirklich mehrere Tage danach auf, aber ich schaff's nicht. Gerade Double or Nothing war das Problem, wo ich am Wochenende noch den Stream gehabt habe und dann noch den anderen Podcast und dann Montag. Es ist, de facto ist ein AEW Pay-Per-View zu reviewen, ist ein Arbeitstag. Habe ich halt dann damit verargumentiert und darauf ist er dann eben mit dieser Frage rumgekommen. Wie siehst du die aktuelle Masse an Wrestling, die wir da haben? Früher haben wir mal gesagt, Mensch, je mehr Wrestling, umso geiler. Und jetzt inzwischen muss man halt vielleicht auch ein bisschen mehr raussieben, oder?
Total. Aber auf der einen Seite natürlich super für jeden, dass es so viel Wrestling gibt, der so viel Wrestling schauen möchte, dass auch die Möglichkeit, andere Ligen zu schauen. Das ist ja nicht nur AEW und WWE, die wöchentlich Content liefern. Die ganzen anderen, auch die kleineren Indie-Ligen bis hin auch zu New Japan, die haben ja auch regelmäßig, gerade wenn es um G1 Climax geht, da gibt es ja auch ordentlich Wrestling in der Zeit. Also
Impact
es gibt
und Co., ja. Also.
Es gibt ja sehr, sehr viel andere Ligen, die man auch schauen kann. Aber wenn man das jetzt erstmal runterbricht auf die Ligen, ob da zu viel Wrestling ist, dann muss man es auch persönlich beantworten und persönlicher Meinung. Und da muss ich ganz klar sagen, ja, viel, viel, viel zu viel Wrestling. Auch ich fand es besser, als es weniger war. Natürlich hat man sich damals gefreut, dass dann noch eine SmackDown-Episode kam. Aber als jetzt jede Woche 3 Stunden Raw, jetzt allein bei der WWE, 2 Stunden NXT, 2 Stunden SmackDown, 2 Stunden Shows, gut, aber eine 3 Stunden Raw ist allein schon zu lang. Allein schon zu lang. Wenn Raw länger ist als die PLEs, dann
weiß ich. Ich wollte gerade sagen, genau.
Das ja, war also das,
früher das, war es ein PLE ja, oder ein Pay-Per-View, genau. Ne?
Und klar, eine Stunde hat vielleicht auch gereicht, so, aber man hat ja jetzt auch, es ist eine andere Art und Zeit, ein anderes Zeitalter. Man braucht viel Content, das kann ich total verstehen. Für mich persönlich ist allein WWE schon zu viel. Jetzt kommt AEW noch hinzu. Die haben ja auch gestartet mit 2 Stunden Dynamite und 4 Pay-Per-Views im Jahr. Jetzt haben wir da ja auch 10 Pay-Per-Views sind es aktuell, glaube ich, im Jahr, wenn ich keinen vergessen habe. Plus halt Dynamite, 2 Stunden Collision, Rampage. Ich schaue nicht immer mehr, also Rampage und Collision. Ab und zu werde ich das einfach gar nicht mehr schaffen. Ich weiß nicht, da geht's dir wahrscheinlich ähnlich. Dynamite ist schon viel. Auch da hat er, ich finde, das Produkt ein bisschen drunter gelitten, dass es zu viel Content ist. Gut, man hat mehr als genug Wrestler, die man einsetzen kann. Das kommt ja noch hinzu. Aber man hat ja trotzdem nur ein paar Hauptstorylines, die man dann immer wiederholt. Also für mich ist das auch zu viel. Ich persönlich fand es besser, als es weniger Wrestling gab. Aber ich kann jeden verstehen, der sich freut, so viel Content Woche für Woche zu bekommen. Aber für uns macht es natürlich mehr Arbeit.
Ja, absolut. Also da am Ball zu bleiben, ist wirklich harte Arbeit. Ich habe wirklich, ich glaube, 3 oder 4 Tage gebraucht, bis ich Double or Nothing gesehen habe. Kann ich jetzt ja mal so ganz offen und ehrlich sagen. Ich habe dann mir so gesagt, okay, bis zum nächsten Magazin muss ich Double or Nothing gesehen haben und ich muss ja auch Dynamite noch gesehen haben, damit ich notfalls auch darüber sprechen kann. Für uns als Berichterstatter ist das so Segen und Fluch in einem, ne? Weil auf der einen Seite ist es halt geil, es passiert viel, was viel Entwicklung natürlich auch drin. Als privater Wrestling-Fan, sage ich da aber auch ganz ehrlich, da muss man halt aussieben für sich. Also wenn ich jetzt nicht Headlock machen würde, würde ich auch Collision und Rampage nicht schauen und würde es auch nicht verfolgen zum Beispiel. Ich würde auch nicht NXT unbedingt verfolgen, sondern ich würde mir da die Bits raussuchen, die ich interessant finde und die ich gerade spannend finde und würde dann da wahrscheinlich auch viel stärker auf YouTube-Schnipsel zum Beispiel zurückgreifen, was ich jetzt aus Gründen Headlock nicht mache, sondern du willst ja über das gesamte Produkt sprechen können und ihr verdient das ja auch, dass wir einen großen Überblick über all das haben, was da passiert. Und für mich bedeutet das einfach, dass meistens, wenn meine Freundin im Bett ist, wenn mein Kind im Bett ist, mein Sohn im Bett ist, da sitze ich meistens abends von 10 bis 12 noch da und gucke Wrestling, um das nachzuverfolgen. Auch tagsüber kommt es manchmal vor, dass ich, wenn ich so kleinere Arbeiten nebenbei mache, dann läuft nebenbei Wrestling. Einfach damit ich die Zeit aufbringe, das alles zu verfolgen. Und ich glaube auch, dass diese Masse an Content bei vielen auch für eine Übersättigung führt. Weil es hat auch einen emotionalen Effekt auf uns. Weil wir kennen das, es gibt so viel Content heutzutage durch die ganzen Streaming-Dienste, die es noch gibt, die ganzen Serien. Es gibt ja diese berühmte Fear of Missing Out, ne? Also diese FOMO, wie man so schön sagt. Und die spielt da natürlich auch extrem rein. Und ich finde, dass da ein Produkt, was gerade nicht so stark ist, Probleme macht. Nämlich, dass du einfach dann vielleicht sogar, du fängst erstmal an, das eine wegzustreichen, weil du sagst, da habe ich keine Zeit für. Dann fängst du an, das andere wegzustreichen, sagst du, interessiert mich halt gerade nicht.
Ja.
Und dann schrumpft langsam so dieser Enthusiasmus, diese Liebe für das Produkt, auch weil du eben sagen kannst, ja gut, wenn ich jetzt von den gebotenen Shows noch nicht mal die Hälfte schauen kann, dann kann ich es eigentlich ganz sein lassen.
Anderes Beispiel mal außerhalb des Wrestlings ist Marvel zum Beispiel. Wer weiß noch früher, wie Bock, der nächste Marvel-Film. Oh, hast nur zwei Marvel-Filme im Jahr. Was, nur ein Marvel-Film im Jahr? Oh, jetzt gibt's eine Serie. Oh, da kommt noch eine Serie. Oh, die muss ich auch verfolgt haben? Ich dachte, man muss die nicht verfolgt haben. Wenn Marvel macht ja jetzt ein leicht verändertes Konzept, wo sie sagen, das müsst ihr nicht schauen, das dann doch. Ist dann doch irgendwie nicht so im Moment. Also man sieht's an den Verkaufszahlen der Marvel-Filme, die laufen nicht gut. Die bleiben leider weit hinter den Erwartungen größtenteils zurück, einfach weil das auch abschreckend gewirkt hat aufgrund der Masse.
Ja, und dann fragt sich halt eben auch so, ach guck mal, da ist was bei Collision passiert, ach, habe ich nicht gesehen, will ich das vielleicht noch nachholen? Ah, keine Zeit, weil da kommt schon wieder was anderes. Also als Zuschauer, Zuschauerin musst du halt heutzutage einfach viel, viel stärker aussieben und musst vielleicht auch sagen, ja gut, so sehr ich AEW mag oder so sehr ich WWE oder auch NXT mag, ich muss halt gucken, was kann ich mir denn überhaupt noch anschauen? Was reicht meine Zeit? Und ich glaube, da muss man sich vielleicht auch selber an die eigene Nase fassen, als normaler Zuschauer, als nicht als Podcaster und Berichterstatter, dass man sagt, ja gut, ich pick mir jetzt hier die 2, 3 Sachen raus, an denen habe ich halt richtig Spaß, die verfolge ich intensiv. Und dann ist es das sozusagen. Und alles andere, das verfolge ich dann noch so nebenbei. Und wenn es mich interessiert, schalte ich dann nochmal um. Aber mehr dann eben auch nicht. Und deswegen, ich bin der Meinung, es gibt momentan zu viel Wrestling. Und ich bin auch der Meinung, dass AEW sich damit keinen Gefallen getan hat, dass man das eigene Programm so weit aufgepustet hat. Mal ganz abgesehen davon, dass er auch gerade die Qualitätsunterschiede bei Rampage und Collision ja auch sehr, sehr stark sind, muss man sagen. Ne? Und das ist halt echt ein Problem. Und auch 8-Stunden-Shows, 6-Stunden-Shows, wie jetzt, also, wie lange hat da Double or Nothing, hat 4,5 Stunden gedauert, plus halt eben noch Pre-Show quasi, da hast du dann da mindestens 6 Stunden vorgesessen, also nicht böse gemeint, aber das kann man sich zwar mal einen Abend geben, aber das halt jetzt regelmäßig und dann eben in höherer Taktung zu haben, ist halt auch schon viel und ich glaube auch, dass man dadurch Leute verliert, weil die einfach sagen so, nee, ist mir zu viel, schaffe ich nicht mehr.
Ja, und klar sind das tolle Matches auch gewesen, gerade bei Double or Nothing. Ja, aber da waren auch mindestens 3, 4 Matches dabei, die du auch locker in die Wochenshows hättest da zeigen können, um da auch die Qualität vielleicht ein bisschen zu erhöhen. Anstatt dann irgendwelche Matches von Leuten, die eh keine Relevanz im Moment haben. Also das finde ich schwierig. Man hat die Möglichkeit, das anders zu senden bei der ganzen Sendezeit. Da muss man nicht auch noch ein Pay-Per-View, muss man ja bei AEW sagen, so lang machen.
Ja. Halte ich halt auch für einen Fehler. Ich meine, wir jammern auch bei WWE über zu lange Pay-Per-Views. Ich meine, wie oft haben wir über WrestleMania 32 gejammert? Ja, irgendwie, was waren das? 5 Stunden Main-Show und 2 Stunden Kick-Off? Irgendwie dann 7 Stunden insgesamt. Ich bin auch der Meinung, das tut den Zuschauern nicht gut und auch dem Produkt auf lange Sicht halt eben nicht gut. Mal ist das okay, aber eben, es darf nicht der Regelfall sein. Dieser Overkill. Zu viel ist nicht immer besser. Das ist ganz wichtig.
Ganz genau.
Das ist auch in Videospielen genauso. Ne? Nur weil ein Spiel groß ist, muss es nicht gut sein. Der Ultimate Warrior fragt dann noch, kommen wir zu den positiveren Dingen. Wie wichtig ist eigentlich MJF für AEW?
Ich würde sagen, sehr wichtig. Also der ist ja schon auch die große Säule geworden und ich glaube, der wichtigste Wrestler überhaupt. Der hat ein eigenes Standing, den hat AEW zu einem großen Star auch gemacht und ich glaube, der wird noch ein größerer Star. Der ist im Ring toll, der ist am Mikrofon toll. Das ist einfach der Star der Liga. Um den herum muss man diese Liga bauen. Ich weiß jetzt nicht, ob der Vergleich groß ist, aber Hulk Hogan bei der WWF damals war auch ganz, ganz wichtig. Gut, Bret Hart dann später. Also so für AEW hat der auf jeden Fall so ein Standing wie die beiden genannten damals auch für die WWE oder WWF.
oder wie Sting zum Beispiel für die
WCB. Ja. Genau, ganz genau.
Man sieht es jetzt auch schon in den aktuellen Shows nach dem Comeback jetzt bei Double or Nothing, was ich übrigens mega geil fand, auch wenn es natürlich so, okay, warum zeigt man ihn die Woche danach nicht?
Ja, das war auch total bescheuert, oder? Also wie bescheuert ist das denn, ihn dann die Woche danach nicht zu zeigen? Das macht man auch nicht so typisch wie der AEW. Habe ich mich wirklich auch mal aufgeregt, das mache ich selten, weil das war, was ist das denn für ein bescheuerter Schacht? Vielleicht konnte er nicht, mag ja sein, aber trotzdem. Dann muss man alles dran setzen, dass der in der Woche drauf, wenn jeder wissen will, oh, er ist zurückgekommen, dann will man ihn sehen. Also da fühlt man sich schon verarscht.
Ja, auch die Sache mit Adam Cole hat nicht so richtig Sinn ergeben und so weiter und so fort. Also es gibt da genug Dinge, über die man schimpfen kann. Aber was man hier ganz klar sagen muss, es ist auf jeden Fall so, dass Shaggy eine Nachricht gerade über seine Alexa bekommen hat. Und es ist auf jeden Fall auch so, dass man jetzt schon gemerkt hat, wie wichtig er dafür ist, weil er das auf den Tisch bringt, was viele andere nicht mitbringen, nämlich der ist ein Typ, der ist ein Charakter, der bringt einen Micwork mit, eine Unberechenbarkeit am Mikrofon mit, die seinesgleichen sucht, der ist unfassbar spontan, lässt dabei nicht immer seine Gegner so gut aussehen. Ich finde, Rouge hat ziemlich doof da ausgesehen, weil er das eben nicht kontern konnte, inklusive dann den Watch-Chance der Zuschauer. Nichtsdestotrotz ist der halt eben der ist das Aushängeschild von AEW. Und da kann man sich noch so viele ehemalige WWE-Stars holen, da kann man sich noch so viele Japaner, Mexikaner, irgendwelche Gürtel von Indie-Promotions holen. MJF ist der größte Star, den AEW momentan hat. Wie groß der werden kann, das werden wir aber nicht bei AEW rausfinden, sondern das werden wir erst rausfinden, wenn er irgendwann mal zu WWE wechselt, in meinen Augen. Gerade ist er der Hecht im Karpfenteich, wie man so schön sagt. Also der sticht heraus und er ist die Galionsfigur für mich. Und ich habe jetzt erstmal wieder gemerkt, wie sehr der mir gefehlt hat über die letzten Monate. Weil der halt auch einfach, dieser Charakter ist halt so cool. Der Charakter ist cool, der kann so gut reden. Und das ist was leider 90% des Rosters halt abgeht. Da kommt kein anderer ran an seine Charaktergestaltung, oder Shaggy? Also so jemand wie den habt AEW sonst nicht.
Ja, Generational Superstar, aber ich würde mal, da musst du auch zur WWE rüberblicken, da gibt's auch wenige, die es am Mic mit dem wirklich aufnehmen könnten. Also das ist jetzt schon liegenübergreifend ein wirklicher Star, Topstar.
Ja, aber deswegen glaube ich, wäre es halt da trotzdem auch interessant zu sehen, den irgendwann mal bei WWE zu haben. Ich meine, der ist noch jung, der hat noch ein paar Jährchen vor sich, der hat sich jetzt AEW auf die Wade tätowieren lassen.
Sehr hässliches Tattoo übrigens.
Ja, ein sehr schlechtes Tattoo auch, wie schon auch von Hörern angesprochen worden ist. So. Sieht aus wie aus dem Kaugummi-Automaten. Nichtsdestotrotz, gut, das kann man drüber. Ja, malt einfach dick das Gesicht von Triple H drüber.
Ja, genau, so wird es sein.
Dann geht das schon. Aber nein, MJF, absolut mega, mega, mega wichtig für AEW. Und der wird da nochmal eine ganz neue Facette mit reinbringen. Das erste Programm mit Rouge, dieser Pick-Apart-Brawl, den sie da gemacht haben, den fand ich gut. Aber alles andere, mal gucken, wo da der Weg hinführt. Dann wird hier noch gefragt, auch vom Ultimate Warrior, wie wichtig sind eigentlich Siege oder Niederlage? Mal so ganz konkret am Beispiel für AEW Double or Nothing mit Christian Cage und Swerve. Na klar, weil da war es ja vorher klar, dass er nicht gewinnt. Aber wie wichtig sind denn Siege und Niederlagen im Wrestling und auch bei AEW, Shaggy?
Naja, also sagen wir mal so, natürlich ist es doof, wenn jemand immer verliert für die Person, für das Standing auch. Aber die Art und Weise der Niederlage ist ja dann auch immer entscheidend. Und der Vergleich jetzt mit Christian Cage und Swerve Strickland ist ja eher, dass man im Vorfeld schon auch weiß, wie es ausgeht oder ausgegangen ist. Also wusste man vorher ja schon, dass da hier kein Titelwechsel sein wird. Das ist, glaube ich, auch nochmal mit gemeint. Also, finde ich, hat nichts an der Relevanz und des Interesses an dem Match genommen, in meiner Meinung nach auch zu wissen, wer vorher hier am Ende siegreich sein wird. Aber auf das Match hatte ich trotzdem Bock. Also mal so und mal so, sagen wir so, wenn eine Feder aufgebaut wird, wo es auch um wenig geht und auch die nicht so spannend ist und man eh vorher weiß, wer gewinnt, ist es noch irrelevanter dann. So, aber Siegen, Niederlagen, ich weiß nicht, gibt's doch das die Ratings, die Rankings gibt's wahrscheinlich auch gerade aktuell nicht mehr.
Kommen und gehen, wie sie wollen. Ja,
so. Da hat es ja mal am Anfang jetzt ja noch Relevanz gehabt, zumindest eine andere Art und Weise der Erzählstruktur auch des Bookings, die man da nutzen konnte. Aber ich finde, es gibt viele Wrestler, die aus einer Niederlage noch stärker hervorgegangen sind, wenn man das richtig verkauft und so. Das gibt es schon, aber ich meine, Goldberg wäre nie ein Goldberg geworden, wenn der ständig verloren hätte am Anfang. Also auch da hat es Relevanz. Kommt immer, glaube ich, auf die Geschichte und den Wrestler an.
Ja, also ich finde, im Falle eines Heels zum Beispiel macht es für mich jetzt keinen so großen Punkt aus, weil ein Heel kann auch einfach durch seine Persönlichkeit, und das war ja ein Christian Cage nun mal, wie eine Bedrohung wirken und dann trotzdem verlieren. Der muss zwischendurch auch mal gewinnen, damit er eben diese Position festigt. Aber auf lange Sicht ist das dann eben so das Ding. Wo es dann problematischer wird, ist dann, wenn es um Title-Matches dann auch wirklich geht. Bei Christian Cage hat man es ja auch damit erklärt, dass hier die bösen EVPs Swerve so einen Stock zwischen die Beine werfen wollten. Und deswegen haben sie eben gesagt, hier, das ist der fiese Christian Cage. Ne? Zum Beispiel, wo ich es halt albern fand, nur so als ein Beispiel, war, dass ein Brian Keith ja, bevor er jetzt hier unterm Learning Tree stand, am laufenden Band in irgendwelchen Eliminator- oder anderen Titelmatches gewesen ist, ohne dass er jemals ein Match gewonnen hat bei AEW. Da habe ich dann eher ein Problem mit, wenn jemand von außerhalb kommt und sagt, ach ja, übrigens, jetzt hier, du darfst da antreten, du darfst da antreten. Ansonsten finde ich es halt schwierig im Wrestling, ne, weil es halt eben keine Wettkampfsportart so in dem Sinne ist. Ne? Wenn du jetzt nicht das Ranking-System hast und dadurch so einen Pseudo- Wettbewerb damit reinbringen willst, kannst du damit, glaube ich, relativ frei hantieren. Aber es ist auch nicht so, dass Siege und Niederlagen eben bedeutungslos wären, sonst sind wir wieder bei 50-50-Booking und dann haben wir dieselbe Chance. Da sind mich Siege und Niederlagen bedeutungslos. Shanky, warum starrst du mich so an?
Ja, weil du vollkommen recht hast.
Okay. Ich hab gedacht, du bist ein bisschen verliebt heute in mich, weil ich so viel recht habe. Okay. Dann belassen wir es erstmal dabei. Dann wird hier noch gefragt, Shaggy, hättest du dir auch einen Eddie Kingston aufgrund seiner Verletzung, wenn es medizinisch nur möglich gewesen wäre, als so eine Art GM vorstellen können? Ich meine, wir haben jetzt Adam Pearce, Christopher Daniels als Interims-EVP. Die sehen sich halt viel zu ähnlich, oder?
Das ist, findest du? Ich weiß nicht, weil die eine Glatze haben. Ich verwechsel dich ja auch nicht mit Sami Zayn ständig. Also,
Ständig.
Nee, ich nicht. Ja, also Eddie Kingston, der ist natürlich gut am Mic, aber ob das so richtig, der ist ja noch deutlich mehr involviert gewesen in der gesamten Geschichte. Und der war ja bis vor kurzem noch auch aktiver Wrestler, ist jetzt nur verletzt. Daniels war ja auch nur noch Teilzeit aktiv und war ja hinter den Kulissen schon auch tätig. Also ich glaube, ich finde die Wahl in dem Fall natürlich besser, Kingston am Mic zu hören jede Woche. Vielleicht eine andere Position, aber gut, wenn er es jetzt wäre, fänden wir es alle gut. Deswegen will ich auch nicht zu sehr das kritisieren. Aber er ist es nicht. Und jetzt so vom Gefühl her wird es für mich auch nicht als Offizieller passen. Da ist er einfach, vom Charakter passt das in meinen Augen gerade nicht. Aber wie gesagt, wenn es jetzt wäre, fänden wir es gut und würden auch sagen, es passt. Aber er ist es halt auch nicht.
Ja. Ist es nicht. Ich fände es ganz witzig. Wäre natürlich dann so eine Spitze in Richtung der Elite gewesen. Aber Ich glaube, der ist in einer anderen Position wertvoller, sagen wir es einfach mal so. Der Sageras hat noch gefragt, wie ist eure Meinung zur aktuellen Behandlung von Mercedes Moné? Also wie wird sie eingesetzt, Shaggy? Gefällt dir das derzeit? Aber man merkt ja schon, also es ist jetzt nicht so, dass sie die große Women's Revolution hier losgebrochen hat oder sonst irgendwas. Und es ist auch nicht so, dass sie hier, ich sag mal, nur Jubelstürme entfachen würde. Hust, hust.
Also genau, es ist genau das Gegenteil der Fall. Also es ist wir wissen auch, wie gehypt wir damals waren. Oh, Sasha Banks, Mercedes Moné, die wird irgendwann wie irgendwo zurückkehren. Wird es bei der WWE sein, wird es bei AEW sein. Und dann kam sie dann doch, die Gerüchte wurden immer intensiver und dann war klar, ja, okay, sie wird zu AEW wechseln. Dann hat man es ja schon fast angekündigt, also wir wissen es, man hat es nicht ganz gesagt, aber es war klar, sie wird dann kommen. Und dann kam sie und man war ein bisschen ernüchtert. So, man war schon beim ersten Auftritt ein bisschen ernüchtert. Und es ging dann relativ schnell, dass es sogar egal wurde. Also ich habe es ja schon vor ein paar Wochen, ich glaube, im Magazin mal gesagt, es ist schon interessant, dass bei einer Konfrontation beim Face-to-Face mit Willow Nightingale am Ende hängen bleibt, oh, Willow Nightingale, ja, also die hat sich gut gemacht. So, also das ist schon, die ist irgendwo ganz traurig, weil ich halte sie ja für eine sehr charismatische und tolle Frau, aber irgendwie ist da gar nichts mehr da im Moment für mich. Ich weiß nicht, wie es bei dir da ist.
Ich finde, dieses Gimmick funktioniert halt nicht wirklich. Und ich finde auch, dass du die eigentlich ganz klar jetzt als Heel positionieren musst.
Ja.
Du kannst nicht mehr versuchen, die noch zu verkaufen. Ja, die ist eigentlich ist die Babyface. Nee, mach die ganz klar zum Heel. Sasha Banks hat immer besser als Heel funktioniert. Und auch gegen eine Willow musst du die eigentlich ganz klar als Heel funktionieren. Nur weil sich da, musst du die eigentlich ganz klar als Heel positionieren. Und nicht sagen, ja, gut, wir haben jetzt hier Face gegen Face, ne, und die Leute fiebern doch nicht mit, weil die halt damals irgendwie einen Titel gegen die verloren hat und sich dabei verletzt hat. Das ist doch den vielen egal im Endeffekt.
Ja, total.
Und deswegen, also ich bin der Meinung, dass die musst du einfach jetzt zum Heel turnen und das eher früher als später. Und dann kannst du das auch besser beheben und hast mehr Möglichkeiten. Also so funktioniert es gerade überhaupt nicht. Und deswegen, sie ist halt gerade wieder, das ist halt schade, ne? Da kommt so ein großer Charakter eigentlich rein und die ist dann nur einer von vielen so. Und das irgendwie kriegt das AEW so recht auf die Kette mit den Frauen. Also, so, irgendwie ist ganz merkwürdig. Machen wir weiter. Ich habe noch irgendeine AEW-Frage. Nee. Wir sind nämlich auf der Zielgeraden hier. Wir haben, glaube ich, noch fünf oder sechs kleine Fragen. Nee, machen wir weiter hier. Wir haben noch so ein paar allgemeine Geschichten, genau. Weil du gerade schon Hulk Hogan erwähnt hast. Hier, der Real Sebastian hat gefragt, wie wichtig war Hulk Hogan für den Aufstieg der World Wrestling Federation und hätte das auch mit jemand anders so funktioniert?
Was wäre wenn? Frage. Das ist ja immer schwierig zu beantworten. Also, er war schon sehr wichtig, einfach aufgrund auch seiner Attraktivität für den Mainstream und auch vorher seines Charismas natürlich. Und er hat schon wirklich das Publikum begeistert und viele haben einfach nur wegen ihm eingeschaltet oder sind in die Hallen gegangen. Deswegen würde ich behaupten, er war extremst wichtig und ich wüsste nicht, mit welchem Wrestler aus der Zeit das auch so groß hätte werden können. Also ich würde mal, auch wenn ich jetzt nicht mehr der größte Hogan-Fan bin oder war, sagen, ohne ihn wäre WWE sicherlich in der Zeit nicht so groß geworden. Und vielleicht hätte es anders funktioniert, aber das ist müßig, darüber nachzudenken. Ich glaube, es hätte nicht anders nicht so groß funktioniert und ich glaube, man kann ihm da wirklich bis heute dankbar sein. Ohne ihn wäre Wrestling vielleicht nie so groß geworden, aber das wissen wir auch nicht.
Da kommen halt mehrere Dinge mit rein, ne? Also da hat natürlich auch Vince McMahon ihm einfach den Raketenrucksack aufgeschnallt, ne? Und man hat die perfekte PR-Maschine quasi damit entwickelt und hat natürlich auch davon profitiert, dass Hogan bei Rocky 3 mit dabei gewesen ist. Man hat diese Rock'n'Wrestling Kooperation quasi angestoßen, um Wrestling in den Mainstream zu bekommen und dadurch man hat quasi alle Medien, die damals zur Verfügung gestanden haben, quasi abgedeckt. Man hat Musik gehabt, man hat dann eben auch Filme gehabt, man hat dann noch das Wrestling mit da reingebracht und man hat es eben auch viel, viel größer dann promoted. Ich tue mich schwer dazu sagen, das hätte mit jemand anders funktioniert, weil ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen, ehrlich gesagt, wer da jetzt ein Name aus dieser Zeit gewesen wäre. Man hat sich da ein Konzept überlegt, so wollen wir dich aufbauen, so wollen wir dich präsentieren und dieses Konzept hat perfekt in diese Zeit gepasst. Und sehr oft sind solche Konzepte nicht übertragbar. Das ist halt eben das Ding. Das sehen wir heutzutage auch noch bei Filmen aus den 90ern funktionieren heutzutage auch nur noch begrenzt, die damals gut gewesen sind. Es ist eine schwierige Frage, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das mit einfach jedem x-beliebigen Wrestler so funktioniert hätte, wie das mit Hulk Hogan der Fall gewesen ist. Glaube ich nicht. Auch wenn du da, weil wir haben es über Jahre gesehen, wie WWE versucht hat, zum Beispiel einen Roman Reigns überall zu pushen. Das hat auch nicht funktioniert, ne? Als Babyface. Weil es halt eben nicht in die Zeit gepasst hat. Und dann machst du einen Roman Reigns zum Heel, präsentierst ihn anders, Batz, passt. Ne?
Ja.
Es ist nicht so einfach, deswegen würde ich mal sagen, extrem wichtig und nein, wahrscheinlich, mir fällt keiner ein, den man da nehmen könnte. Dann fragt er noch, der Real Sebastian, was war eurer Meinung nach der Eisberg der WCW? Also woran sind die endgültig untergegangen?
Ach, das waren viele kleine Eisberge. Natürlich waren es Backstage-Politics. Es war auch, glaube ich, das Vertrauen des Fernsehsenders in die WCW. Es waren viele kreative Fehlentscheidungen. Es waren die hochdotierten Verträge, es waren die Egos, also da kommt sehr, sehr vieles hinzu, ob es ein ganzer Eisberg war oder einfach ein Eisberg mehr, das ist halt die Frage.
Also das Ding, was die WCW ja schlussendlich die Existenz gekostet hat, war ja das Wegbrechen vom TV-Vertrag. Das ist ja immer einfach so. Und deswegen ist das für mich der Eisberg, weil ich glaube, dass die WCW zumindest für eine gewisse Zeit danach noch überlebt hätte oder zumindest, dass die Marke noch ein bisschen länger überlebt hätte und an jemand anders gegangen wäre als an die WWF damals.
Ja.
Ich glaube, das wäre der Punkt gewesen. Deswegen ist das für mich so der Eisberg. Alles andere, was du gerade gesagt hast, ist auch vollkommen richtig. Aber wenn es jetzt diesen einen großen Punkt gibt, es ist nicht der Fingerpoke of Doom oder sonst irgendwas. Das war vielleicht für alle so der visuelle Eisberg sozusagen. So, okay, hier läuft irgendwas ganz verflucht daneben. Aber weshalb das Ding hinterher untergegangen ist, war das Wegbrechen des TV-Vertrags und damit der Möglichkeiten, Geld zu generieren. Dann fragt er noch hier, gibt es spezielle Gründe, wieso Wrestler ihre Gear ändern vom Stil her? Also zum Beispiel Hose lang, Hose kurz, Hose weit, Hose eng. Beispielsweise Hogan beim Heel-Turn, eine lange Hose, dann und schwarz natürlich. HBK, sein Comeback, Rey Mysterio, WWE-Debüt, Comeback und so weiter und so fort. Er hat ja früher auch mal enge Hosen getragen, Shaggy. Gibt's da verschiedene Gründe für?
Naja, also da gibt's natürlich Charakterentwicklung, Charakterveränderung, optische Veränderung, um den Charakter wieder frischer auch zu machen und frischer zu präsentieren, um auch mit der Zeit irgendwie so ein bisschen zu gehen. Das sind, glaube ich, so die Hauptaugenmerk, Hauptpunkte, warum man sowas machen macht und machen sollte.
Du kannst natürlich auch so bestimmte Dinge so ein bisschen kaschieren, ne? Mit weiten Hosen kann man ganz hervorragende Knieschiene zum Beispiel kaschieren oder andere Dinge. Da, aber im Prinzip ist es hauptsächlich das, was du sagst, ne? Wenn du bei einem Debüt eines neuen Charakters willst du das im Idealfall auch im Outfit sehen, dann machst du halt eben auch die Hose neu. Ne? Wenn du irgendwo neu auftrittst, willst du vielleicht auch zwar erkannt werden, aber möchtest vielleicht auch nicht wie eine Kopie von damals aussehen, machst du dein Outfit nochmal neu. Genau das. Das ist halt ganz einfach. Und obendrein hast du natürlich auch den Vorteil, dass man dann viel besser Merchandise verkaufen kann. Also so Dinge wie Actionfiguren zum Beispiel. Dann gehört es auch dazu, dass dann hier, das ist das WrestleMania-Outfit und das ist das Outfit von damals. Kannst halt dann eben auch nochmal im Hinterkopf behalten.
Ja.
Weil das gehört ja durchaus dazu. Genauso wie T-Shirts, Masken und so weiter und so fort. Dann fragt der Tangaluga noch, warum sind die meisten Ringe weiß oder hellgrau? Ich würde schwarz viel angenehmer finden.
Ja, ich weiß nicht, ob schwarz so gut ankommen würde im TV, ob man das dann so gut sieht, ob das so viel Sinn macht. Natürlich muss das heller sein. Also man muss natürlich die Wrestler erkennen, man muss alles da genau sehen. Deswegen gibt es da auch keine wirklich schwarzen Ringe. Das sieht sehr, sehr komisch aus. Das könnte im TV nicht so gut rüberkommen einfach. Und deswegen ist der auf jeden Fall heller.
Also ich kann dir sagen, wir hatten vor Urzeiten bei der WXW mal so eine schwarze Plane. Das sah aus wie ein Müllsack über dem Ring. Das sah ganz furchtbar aus. Und wie du schon sagst, zum Beispiel so Dinge wie AEW, Blut, ne? Auf einem schwarzen Untergrund siehst du das nicht. Du kannst zum Beispiel damit nicht arbeiten. Genauso heben sich Kontraste ab. Wie viele Leute tragen mittlerweile schwarz so im Wrestling?
Ja, alle.
War schon mal schlimmer, aber das ist halt eben echt schwierig. Und mit Weiß, da kannst du halt eben, du siehst besser, es wirkt insgesamt heller. Ich glaube, auch für die Ausleuchtung ist das wahrscheinlich auch besser, oder Shaggy? Also wenn du mit Scheinwerfern arbeitest, das reflektiert ja auch das Licht.
Also es müsste dann matt auch sein, wenn es jetzt so ein Molton-Stoff wäre, das ist speziell auch Bühnenstoff, dann ist es nochmal anders. Aber Schwarzstoff ist ja meistens, wie du es gesagt hast, hat ja diesen Reflektier-Look, gerade wenn es aussieht wie so ein Müllsack, dann hat er ja auch das Licht reflektiert. Das geht halt auch nicht. Oder schluckt halt, oder auf der anderen Seite schluckt es halt auch ganz viel Licht. Also je nachdem, was es für ein Stoff halt ist. Und deswegen, nee, das funktioniert einfach mit der Ausleuchtung und auch optisch würde das nicht funktionieren. Ich fände es auch cool, vielleicht für eine Live-Show oder so, da kann man das mal machen, finde ich schon. Aber so im Fernsehen könnte man das nicht bringen.
Ich glaube, sowas kannst du auch für bestimmte Matcharten halt eben machen, um quasi zu demonstrieren, ah, jetzt ist es düster und ernst. Also wie NXT Underground zum Beispiel. Ich meine, machen sie da nicht, aber ja. Da könnte man sowas zum Beispiel bringen, einfach um sich abzuheben, um zu sagen, das ist jetzt eine andere Matchart. Aber so insgesamt, so produktionstechnisch, glaube ich, ergibt das relativ wenig Sinn. Und bestimmte Dinge kannst du einfach auf einer hellen Matte besser darstellen.
Ja, oder bei dem Match Invisible Man gegen Invisible Stan hätte man auch eine schwarze Matte nehmen können.
Das stimmt. Ich kommentiere das nicht weiter. Der okay. Ultimate Warrior fragt noch per Discord, könntet ihr euch vorstellen, dass Pro-Wrestling olympisch werden könnte? Es ist zwar kein echter Wettkampf, aber das ist Kunstturnen ja in dem Sinne auch nicht.
Ja, ich würde mal sagen, doch, Kunstturnen ist auf jeden Fall auch ein echter Wettkampf. Warum soll das kein Wettkampf sein? Also ich meine, das sind ja auch
Boxen sich aber nicht beim Turnen.
Naja, aber die treten doch trotzdem gegeneinander an. Also so, ja. Da wird ja auch dann bewertet. Und das ist ja da ist ja keine, also wer soll denn da dann gewinnen? Also wer entscheidet das denn? Wer am besten im Ring herumläuft oder aussieht? Weil der Sieg kann ja dann nicht als, weil es ja kein erkämpfter Sieg ist, kann ja dann nicht mit entscheiden, wer dann die Medaillen am Ende bekommt. Nee, Wrestling ist sportlich, sportliche Hochleistung, aber natürlich keine Sportart, die man bei den Olympischen Spielen einsetzen kann.
Ja, aber du könntest durch die Performance der beiden Akteure oder der Talents der Frauen, je nachdem, wer da im Ring steht, könntest du natürlich irgendwie bewerten, aber
ja, wer soll es bewerten? Willst du Dave Meltzer, dich und
hier Markus Kronemann hinsetzen? Machst du dann so eine 10 beim Umspringen zum Beispiel, gibt's dann Joachim Lambi sitzt dann da und sagt hier 8 oder so. Ich sehe das halt auch nicht und es ist halt eine Show in sich. Und wie du schon sagst, was willst du dann beurteilst du dann einen sauberen Canadian Destroyer dann mit mehr Punkten als eine schöne Atomic Drop oder sowas? Ist ein Back Suplex wertiger als ein German Suplex? Ist ein Northern Lights Serie von einem der Jacksons größer als die Tres Amigos, weil man da in die Brücke gehen muss? Ich weiß es nicht. Also von daher, ich glaube nicht. Ich find's aber eine lustige Geschichte, aber von Bewertungskriterien und insgesamt macht's keinen Sinn. Und dann abschließend fragt der Holgemaus nochmal, was hier für Deutschland eigentlich geht er das hier auch richtig an die Meller weiter und an mich. Aber ich denke, der Shaggy ist auch ganz guter Kandidat für, auch wenn die Meller jetzt nicht dabei ist. Aber es geht um die Einstellung der WXW Women's Championship, lieber Shaggy. Die hat man ja Ende vergangenen Jahres, hat man die ja vereint quasi bei der WXW und hat damit ja sozusagen die Damendivision aufgelöst. Und wir haben damals schon darüber geschimpft. Jetzt ist es halt eine gewisse Zeit vergangen. Und die Frage ist jetzt eben, hat das mehr Augen auf die Damen bei der WXW gebracht oder hat es dafür gesorgt, dass einfach, naja, das Damenwrestling bei der WXW tot ist? Wie siehst du das?
Ja, die Damen werden ja eher in diesen Intergender-Matches dann auch noch eingesetzt. Gut, es gibt immer noch ein Damen-Match, meistens auf der Card, zumindest bei den House-Shows auch definitiv. Und man hat ja eigentlich jetzt auch einige Damen, auf die man zugreifen kann. Die Damendivision in Deutschland, die ist gewachsen. Europa, da hat man ja auch Zugriff. Da hat man schon einige Damen, die man einsetzt und die man um den Titel antreten lassen kann. Die Damendivision stand unter keinem guten Stern. Kreative, vielleicht auch ein paar nicht so gute Entscheidungen, aber vor allem viele Verletzungssorgen auf der einen, zum anderen aber auch noch, ja, Damen, die dann die Liga spontan verlassen haben, bessere, anderes Angebot in Übersee bekommen haben. Das spielt alles mit ein. Und deswegen konnte ich natürlich verstehen, dass man da überlegt, was man da machen kann, wie man die Damendivision besser aufbauen kann. Aber den Damentitel einzustellen, halte ich für einen großen Fehler und auch für keine gute Wertschätzung den Damen gegenüber. Was spricht dagegen, wenn man jetzt nur 2-3 Damen regelmäßig mit dabei hat, trotzdem den Titel auch verteidigen zu lassen. Bei den Hausshows und bei den großen Veranstaltungen kann man ja auch immer mal auf Damen von außerhalb noch zugreifen. Also es gibt ja wirklich sehr viele talentierte Damen in Europa, auch sehr viele in Deutschland. Also man könnte schon eine Damendivision aufbauen. Deswegen halte ich das für wirklich nicht nur einen Fehler, sondern auch für keine gute Einstellung und für wirklich eher den Todesstoß für die Damendivision der WXW. Das war in meinen Augen ein Fehler, ja.
Schließe ich mich an. Ich sehe es auch so als Fehler an. Ich meine, klar, du hast jetzt eine Stephanie Mays, die dann inzwischen mit Bobby Ganz jetzt aktuell im Tag-Team unterwegs ist. Du hast zuletzt eine Jane Nero gehabt, die sich da hervorgetan hat. Iva Kolaski war jetzt wieder mal da und einige andere, Baby Allison, die ohnehin ja quasi immer mit dabei ist, auch da im Intergender-Tag mit Anil Marek jetzt zum Beispiel zuletzt zu sehen gewesen ist. Wir haben auch jetzt mitbekommen, dass auf der Femme Fatale wieder neue Frauen angekündigt worden sind, ne? Tank finde ich übrigens eine sehr interessante Personalie an der Stelle. Die habe ich auch dann bei Wrestling Kult gesehen. Großgewachsene Frau. Noch sehr grün hinter den Ohren, das muss man sagen. Der fehlt wirklich noch viel Erfahrung, aber bringt eben eine interessante Physis eben mit, die vielen Frauen dann eben abgeht. Deswegen bin ich da mal gespannt, ob man bei der WXW noch mehr mit der anstellen wird. Und da haben wir natürlich auch jemanden wie, die haben wir schon mal gegen Robert Dreisger zum Beispiel gesehen. Nichtsdestotrotz halte ich das hier eben für einen Fehler, was man da gemacht hat. Ich glaube, man wird das versuchen, ein bisschen zu kompensieren, wenn man da demnächst die European Championship mit an Bord hat. Das ist ja dann quasi nochmal ein weiterer Titel, den man hier präsentiert, neben der Shotgun Championship und der Unified Championship. Ich glaube, dass da dann vermehrt die Frauen drum wresteln werden. Aber dann eben auch Männer, weil man sagt, ja gut, so ganz wollen wir halt doch nicht draufsetzen, sondern wir machen halt dann so ein Zwischending, so zwischendrin, weißt du? Also, da tue ich mir dann eben auch schwer mit und ich finde es auch, das habe ich auch schon damals gesagt, nach wie vor kein schönes Zeichen an das Wrestling in Europa, ist einfach zu sagen, wir haben keinen Frauentitel mehr. Halte ich für falsch und auch für die Mädels, die kleinen Mädels, die dann auch mal zum Wrestling kommen und so, dann, die freuen sich darüber, wenn sie da Frauen im Ring sehen und die dann da auch ihre Show machen und sowas. Also, ich finde das nach wie vor ein Fehler und bin da nicht d'accord mit dem, was die WXW da gemacht hat.
Ja, stimme ich überein. Also habe ich ja schon.
Gut, Shaggy, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle tatsächlich durch, wenn ich mich jetzt hier nicht täusche, wenn ich nicht wieder irgendwas übersehen habe. Wenn ich irgendwas übersehen habe, was ihr noch unbedingt drin haben wollt, ich habe 1-2 Fragen, habe ich
raus. Dann ist es jetzt zu spät.
Aus Zeitgründen. Oder? Nicht aus Zeitgründen, auch aus Aktualitätsgründen vor allem. Aber ich glaube, dann könnt ihr ansonsten wieder neue Fragen stellen, wenn dann guckt, dass wir nach meinem Umzug dann den nächsten Fragen-Podcast an den Start bringen. Shaggy, hast du noch eine Frage?
Ja, du kannst ja, also redest ja die ganze Zeit vom Umzug. Es ist ja jetzt wirklich bald auch soweit. Und wie aufgeregt bist du? Ich meine, das ist ja schon nochmal privat auch noch eine große Veränderung auch für deine Familie dann. Ich meine, ich war jetzt erst vor kurzem erst wieder bei dir vor ein paar Wochen. Da
das ist korrekt.
Mal wieder besucht. Ich war ja ganz am Anfang, als du hingezogen bist da. Und jetzt am Ende, wo du rausgehst, habe ich gedacht, komme ich nochmal vorbei. Wie aufgeregt bist du? Und wann lädst du alle Hörerinnen und Hörer zu dir nach Hause ein zur Einweihungsfeier?
Wir haben hier eine Scheune. Wir machen die großen Scheunen.
Ja, eben.
Also momentan ist tatsächlich gar nicht so viel Zeit, um aufgeregt zu sein, weil das ist einfach so viel Arbeit, alles hier irgendwie in Kisten zu bekommen, alles zu organisieren. Du hast natürlich dann auch viel mehr Verpflichtungen und bürokratische Geschichten, die du umlegen musst, wenn du von einer Wohnung in ein Haus ziehst. Das ist dann schon ein riesengroßer Unterschied. Ich bin halt gespannt, ne? Wir haben jetzt noch 3 Wochen von heute aus gesehen. Wir werden auch eine Ausgabe vorproduzieren, weil ich, fingers crossed, ich weiß nicht genau, wie das alles klappen wird mit Internet und so. Ich habe extra einen Telefontechniker kommen lassen und bestellt, damit auch ja das Internet pünktlich zum Umzug funktioniert. Ich habe aber keine Ahnung, ob da noch alles funktioniert. Das ist dann eben so die Frage, weil ich kann ja nicht den Vermieter anrufen und sagen, kommen Sie mal vorbei, das geht nicht. Und wir werden sehen. Es wird spannend. Ich freue mich schon darauf, dann auch das mein Arbeits- und Podcast-Zimmer entsprechend einzurichten. Da bin ich am Überlegen, wie ich das mache. Wird gut. Also ich freue mich drauf.
Ja. Und wann, du bist der Frage ausgewichen, wann lädst du die ganzen alle Hörerinnen und Hörer ein? Also ich finde schon, dass das sollten dir die Hörer und Hörerinnen wert sein, dass die eingeladen werden. Ich finde schon.
Ja, aber Schenki, du hast doch auch schon ein Haus.
Nee, ist nicht mein Haus. Ich bin zu meiner Freundin gezogen.
Okay. Nee, also tatsächlich, wir haben jetzt tatsächlich ein relativ großes Grundstück da und wir haben tatsächlich auch eine Scheune, wo man, muss ich mal gucken, was man daraus machen kann.
Ja, also die Einladung steht irgendwann, Headlock-Fan-Treffen bei dir zu Hause?
Ich glaube nicht. Ich glaube, okay. Das macht meine Freundin nicht mit und da ist ja auch mein Sohnemann mit dabei. Also von daher eher nicht. Ja. Aber irgendwas Schönes, der Stream aus der Scheune oder sonst irgendwas, den werden wir dann machen, mal gucken. Ja, aber ansonsten sind wir hier an der Stelle durch dann mit dem Fragen-Podcast. Nächste Woche geht's natürlich dann hier weiter mit dem Programm rund um Clash at the Castle. Da steht ja dann schon vor der Tür. Da ist dann der Chris in Abwesenheit von Kai mit mir zugegen. Und wir werden wahrscheinlich keinen Livestream machen, um es mal so zu sagen. Ich habe beim letzten Mal noch gesagt, vielleicht mache ich dann einen alleine. Oder es haben auch ein paar sich schon bei mir gemeldet und dachte, ich kann auch einspringen, wenn du möchtest. Ich bin aber ehrlich, ich glaube, aktuell ist es zeitlich bei mir so knapp, dass ich da nicht nochmal so einen Abend rausschneide, so kurz vor dem Umzug, dass ich da wahrscheinlich eher mit Dinge sortieren oder im Zweifelsfall mich ausruhen beschäftigt bin oder mir einfach nur Clash at the Castle anschaue. Deswegen gibt es wahrscheinlich keinen Livestream. Deswegen muss ich mich da entschuldigen, aber das ist mir gerade dann, glaube ich, auch ein bisschen zu stressig einfach. Nichtsdestotrotz, Preview gibt es natürlich dann nächste Woche hier in gewohnter Qualität an gleicher Stelle. Wir haben nächste Woche auch für Supporter natürlich NXT Battleground im Programm und das Magazin. Da gibt es also dann jede Menge zu hören. Und damit sind wir dann durch. Ich sage wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.